Also es kursieren ja auch viele, viele Begriffe irgendwie im Internet herum und die werden auch ein bisschen unterschiedlich verwendet. Und wir haben uns eigentlich der Transparenz wegen für die drei Begriffe Biopool, Naturpool und Schwimmteich jetzt entschieden, weil die sich sehr, sehr wesentlich voneinander unterscheiden. Und wenn wir vielleicht beginnen, wir reden ja da immer von Stillgewässertypen oder Fließgewässertypen, das heißt ungefiltert der Stillgewässertyp, ne, am Leitbild des Sees sich orientieren und eben permanent gefiltert der Fließgewässertyp am Leitbild eines Flusses mit seinem Sement sich orientierend. Man muss nämlich irgendwie vor der Überlegung, welche Pflanzen ich einsetze, muss man eigentlich einen Schritt vorausplanen und überlegen, welche Pflanzen brauche ich eigentlich, um das Wasser zu stabilisieren, um auch Sauerstoff überhaupt eintragen zu können. Und das sind im Wesentlichen die Submerse, also die Unterwasserpflanzen.
Aber es ist jetzt, ich glaube, du denkst da ein bisschen an Gärtner von Eden, die, glaube ich, in dem Bereich da arbeiten. Das machen wir eigentlich bewusst nicht. Also jetzt schauen wir schon mehr, dass wir Pulver Nature wirklich als Marke auch festigen am Markt. Aber gerade in den ersten Jahren war es so, weil wir eben alle Landschaftsgärtner sind und weil wir alle sehr auf unsere Individualität immer bedacht waren, gehen wir sehr, sehr vorsichtig mit dem Thema um. Also wir wissen, dass es gibt Betriebe, gerade die von Gärtner von Eden, die haben jetzt kein Problem, wenn sie quasi als Gruppe aufscheinen und nicht als Einzelfirma so, aber die meisten Firmen wollen als eigene Firma wahrgenommen werden. Deswegen ist das ein bisschen ein spezielles Thema, das man sehr, sehr sensibel angehen muss. Also ich komme auf das zurück, was ich gerade vorhin gesagt habe, ganz einfach World for Nature, weil um das geht es jetzt, glaube ich, gerade nicht nur in unserer Branche, sondern generell. Und ja, World for Nature.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Wir sitzen nebeneinander mal wieder. Aber wir sitzen nicht irgendwo nebeneinander, sondern wir sitzen in
Wien.
In Wien. Genau, sind seit gestern hier, haben gestern eine Folge aufgenommen und heute diese, die ihr jetzt hört, mit dem Netzwerk Pool for Nature. Und da haben wir uns getroffen mit der Maria Benczak und dem Frank Timmermann.
Genau, ich habe mich, ich muss leider gestehen, ab und zu Pools for Nature gesagt, also eine Korrektur bitte nicht.
Genau, wie die KI rechnet das raus, nicht?
Nicht, ja. Schneiden kann ich das auch nicht. Genau, also es geht um ein Netzwerk, das viele von euch wahrscheinlich auch mal im Galabor gesehen haben. Eine Genossenschaft, also da auch eine Verbindung oder eine Schnittmenge, sag ich mal, zu einem anderen Netzwerk, was wir auch schon mal hier im Podcast hatten, den Gärtner von Eden als Beispiel. Und wir wollten so ein bisschen die Themenreihe da wieder aufgreifen. Haben Sie die Leitfragen genommen, die wir hatten? Also
ihr kennt ihr noch aus der Reihe, die wir sonst hatten. Ne? Also wir haben ja eine Zeit lang diese Netzwerke im Galabau gehabt. Das ist jetzt eine weitere Folge, die zu dieser Reihe gehört. Ein bisschen zeitlich nachgelagert. Genau, aber es war ein ganz, ganz netter Kontakt. Wir hatten es häufiger mal gesehen. Wir sind über das Netzwerk gestolpert. Und dann hatte ich mit dem Frank telefoniert. Die sind auch dann, ist auch super erreichbar gewesen. Konnte man direkt in Kontakt haben. Und er sagte dann, ja, wir können das machen, aber ihr müsst nach Wien kommen. Und dann habe ich gesagt, oh, Wien war ich noch nicht. Ja, dann lass das machen, hört sich interessant an. Mussten wir dann auf jeden Fall ein großes, großes Dankeschön an der Stelle an unseren Vorstand, dass wir das hier überhaupt machen dürfen. Ist natürlich auch mit Kosten verbunden und mit Zeit vor allem verbunden. Und wir haben jetzt einfach diese zwei Tage jetzt da genommen, um die zwei Folgen aufzuzeichnen. Und wirklich ein riesen, riesen Dank an Matthias und Christoph, dass wir das hier machen dürfen.
Genau. Wir haben in dieser Folge einmal um das Netzwerk an sich gesprochen. Also ihr hört einmal, welche Vorteile gibt es, was kostet das, also das Übliche, was wir bisher hatten. Ich wollte aber einen kleinen Technik-Deep-Dive machen.
Oh ja, das ist ihm gelungen.
Symbolen. wir haben auch gefragt, ob wir alles drin lassen dürfen. Frank sagte, es ist alles okay, weil es natürlich bei diesem Thema viele auch Geheimnisse gibt. Das Interessante war, wir sind ein bisschen von der Geschichte von früher hingekommen, also wo kommen die beiden her oder was haben die für Erfahrungen gemacht, warum machen die das überhaupt, wie sind die zum Thema gekommen?
Ja, und wie ist das Netzwerk entstanden, ne? Und genau. Da ging es halt sehr viel um eine Unzufriedenheit, die da war, aber ganz, ganz wichtig, das haben die uns gerade im Nachgespräch auch nochmal beide gesagt, Es ging wirklich um den Zeitpunkt damals, also 2008, genau. 2009, wo diese Unzufriedenheit da war. Mittlerweile können die das auch nicht mehr bestätigen, dass es so ist, hat sich auch geändert und sie möchten auch nicht irgendwo in jemanden schlecht machen, sondern es ging einfach, warum hat sich das gegründet? Es kam halt aus dieser Situation einfach dann raus, die damals, also ich sag mal damals unterstrichen, Ausrufezeichen, sich dargestellt hatte.
Genau, Maria hat auch in höchsten Tönen nochmal über die anderen Akteure da gesprochen, die es da gibt. Ne? Also wirklich, da geht es gar nicht darum, dass man irgendwie jemand schlecht redet, sondern man merkt auch da, das genossenschaftliche Prinzip geht auch über über dieses Netzwerk hinaus, dass man wirklich miteinander das machen möchte. Also es war da ganz, ganz toll, dass da auch die Werte spürbar waren. Ne?
Ja, total. Kam, finde ich, auch super raus aus dem Gespräch.
Genau.
Und wir haben über viele, viele Themen, die ihr aus der Reihe auch schon kennt, gesprochen. Also wie werde ich Mitglied? Wie ist das Prozedere? Was kostet mich das Ganze? Welchen Mehrwert bietet mir das Netzwerk? Einkaufsgesellschaft? Gibt es Gebietsschutz? Also all diese Fragen haben wir mit denen besprochen. Eine schöne, ausführliche Folge ist es geworden. Inklusive Technik Deep Dive mit Technik Thomas an der Stelle. Aber war trotzdem interessant, auch für mich. Ich habe auch viel gelernt in der Folge über Naturpools, Biopools, Schwimmteiche. Mhm. Sehr, sehr gut.
Und ein großer Unterschied ist halt auch bei diesem Netzwerk, was gar nicht negativ oder positiv zu bewerten ist, sondern dem Netzwerk geschuldet ist. Der Vorstand besteht auch nur aus Galabauern oder Galabauerinnen in dem Sinne. Also nicht aus branchenfremden Leuten. Das ist gar nicht negativ gemeint oder so, aber das spiegelt eigentlich auch wieder diesen Leitsatz, den Frank ganz am Anfang auch sagen wird, den ihr jetzt gleich hören werdet, von Landschaftsgärtner für Landschaftsgärtner. An der Stelle möchte ich auch Christoph grüßen. Christoph vorne, die habt direkt an den Podcast von damals
gedacht, so, ja.
Als er das gesagt hat.
Ja. Ja. Genau, genau, bevor wir jetzt in die Folge vielleicht einsteigen, Netzwerk ist ja das Thema. Netzwerken kann man übrigens auch wunderbar am 8. Februar in Göttingen. Da haben wir nämlich dann wieder unseren Kicker Cup. Da seid ihr alle Galabauer herzlich eingeladen, euch zu registrieren. Wir werden den Link auch nochmal unten in die Folge mit reinposten, wo man sich anmelden kann. Und dann haben wir am 8. Februar einen richtig schönen Tag mit, ich habe es mal genannt, Speed Dating. Weil am Kickertisch, es geht nicht ums Kickern, also klar, es geht ums Kickern, aber eigentlich geht es ums Netzwerken, weil am Kickertisch lernt man sich in 3 bis 4 Minuten kennen. Lernt tolle Kontakte kennen, das können alle die 120 Leute, die letztes Mal da waren, glaube ich, 100%ig bestätigen. Und es wird einfach ein toller Nachmittag und nutzt die Gelegenheit, meldet euch an.
Genau. Also ihr habt noch, ich glaube, bis Ende des Jahres oder wann ist die Frist?
Anmelden? Ja, aber jetzt anmelden, nicht so lange warten.
Genau, aber in dem Sinne, wir haben auch nur ein bestimmtes Kontingent, also wenn das voll ist, dann können wir leider auch keine weiteren Leute aufnehmen, weil auch da ist das irgendwann die Grenzen unserer Zentrale in Göttingen gesprengt und da wollen wir natürlich ans Äußerste gehen, aber auch nicht darüber hinaus.
Genau, und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Uns ist immer mega wichtig, dass das eigentlich ein freies Gespräch ist. Ne? Ja, wir wollen nicht irgendwie so ein Frage-Antwort-Spiel haben oder so.
Ja, ja.
Am wichtigsten ist uns, dass die Menschen euch auch kennenlernen, wissen, was für Menschen irgendwie hinter sind, warum man das überhaupt alles macht, aus welchem Antrieb. Also einerseits soll es irgendwie was Inspirierendes sein, wenn man sagt, ach cool, da kann ich was mitnehmen von. Natürlich informativ, also geht natürlich jetzt auch viel, heute ein bisschen auch am Rande auch ein bisschen um Technik, wir wollen nicht zu tief in die Technikschiene rein, aber generell so das Schwimmteich-Thema, ne? Wo, glaube ich, ganz viele Gartenlandschaftsbaufirmen sich vielleicht noch nicht trauen oder gerne rein wollen und dann Frage ist, okay, wie fange ich an, was ist die beste Strategie und so, ne, darum wird es heute gehen und wie Tobias gerade sagte, weil wir schon einige so Folgen aufgenommen haben mit anderen Netzwerken, dass man so grob das irgendwie vergleichen kann, ne? Also es geht einmal natürlich irgendwie um Kosten, was kostet da so Mitgliedschaft, was für Vorteile habe ich mit Seminaren und so weiter, dass man so grob vergleichen kann, die verschiedenen Netzwerke. Ne? Das ist eigentlich so unsere Idee dahinter.
Ja.
Ja.
Passt das für euch, oder?
Ja, ja. 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 Nein, ich habe gerade überlegt, Netzwerk, inwieweit kann man jetzt Gärtner von Eden mit Pool for Nature vergleichen, weil er da zwei
ist schwierig, ne?
Unterschiedliche
anderer Fokus, ne?
Ist auch so. Ja. Ja, aber das ist einfach so das Thema. Wir haben Gärtner von Eden und Galanet ja auch gehabt. Mhm. Das sind ja auch sehr identische Netzwerke, aber man merkt, wenn man sich mit denen beschäftigt, eigentlich dieses Kernthema ist ein ganz anderes, ne? Also bei Galanet war es ja sehr, oder Gärtner von Eden ist ja sehr dieses, wie heißt es,
ich weiß es
nicht. Diese Art vom Netzwerk, dieses, nicht Verband, sondern
Genossenschaft.
Genossenschaft.
Ja, ja. Ja.
das ja. ist bei uns auch so. Ja.
Ist bei uns auch.
Ja, ja, also deswegen, es gibt so ein paar Parallelen,
ja.
aber so bei dem Vergleich von Galanet und Gärtner von Innen war das zum Beispiel so eine Sache, wo man sagt, ey, ja, das ist schon echt großer Unterschied. Ein Unterschied von einem Geschäftsführer quasi sehr ja. geleitet und das andere ja. mehr genossenschaftlich und so.
Ja, ja.
Ja. Wobei es ja auch einige Firmen gibt, die ja bei Galanet oder Gärtner von Eden sind, die auch bei euch Mitglied sind.
Ne? Genau, ja. genau. Von beiden, ja.
Ja. Und ich glaube, deswegen sitzen wir irgendwie auch hier, weil wir immer merken, dass es immer so Schnittstellen gibt, immer so Schnittmengen zwischen irgendwelchen Netzwerken.
Ja, uns ist auch aufgefallen, dass viele Gärtner von Eden-Betriebe dann plötzlich Interesse hatten, zu Pool for Nature zu kommen. Ja.
ja.
Also irgendwo gibt es da schon eine Verbindung oder eine vom Gedanken her, dass die das Gefühl haben, dass sie sich da sicher aufgehoben fühlen. Und Schwimmteich und Naturpool und Biopool jetzt ist halt auch ein eigenes geschlossenes Thema, das jetzt nicht befriedigt wird von anderen Netzwerken.
Mhm. Jetzt sind wir ja schon fast richtig im Thema drin.
Ne? So nehmen wir noch gar nicht auf.
genau. Vielleicht bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, stellt euch doch einfach mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr genau?
Ja, also ich bin, mein Name ist Maria Benzak, ich komme aus Österreich und ja, was mache ich genau? Ich bin eigentlich ziemlich am Anfang zu Pool for Nature gestoßen. Wir waren damals, wir hatten einen Betrieb bis 2018 und haben uns eigentlich all die Jahre mit Wasser beschäftigt, also ziemlich von den Anfängen an, von unserem Firmenbeginn an. Und waren bei Systemanbietern und so wie viele von uns unzufrieden. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus, und zwar in allen Ländern interessanterweise, also Deutschland, Schweiz und Österreich ging das relativ konform, hat sich dann dieses Pool for Nature eben gebildet, eigentlich in Deutschland. Und da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen.
Mhm. Was heißt genau unzufrieden? Also was?
Bei den Systemanbietern hat sich das so entwickelt, dass die Vorlage zum einen war, dass man eigentlich gezwungen war, dort alles einzukaufen. Es haben sich nicht alle dran gehalten, aber grundsätzlich war das schon die Idee dahinter. Jetzt war es aber so, dass diese Systeme, die entwickelt wurden, eigentlich mehr oder weniger zum Stillstand kamen. Also es wurde unserer Meinung nach nicht weiterentwickelt, weiter geforscht. Es gab viele Fehler, wir waren so quasi die Versuchskaninchen von den Systemen und mussten dann die Fehler selber ausbaden bei den Kunden. Das fanden wir jetzt alle nicht so ganz so toll und da war irgendwo der Punkt, wurden auch die Kosten immer höher, also man musste immer mehr investieren, um in diesen Gruppen zu bleiben. Und das einzig Nette war der Austausch mit den Kollegen. Aber eigentlich hatten wir das Gefühl, dass unsere Anforderungen nicht mehr erfüllt werden. Und aus dem heraus ist dann sowohl in Deutschland eben, das sind die Betriebe von Deichmeister weggegangen und wir halt von, damals war das Minova oder Bluebase hieß es dann, und haben versucht, was Eigenes, was Neues zu finden. Und der Grund, glaube ich, warum diese Genossenschaft so schnell auch gewachsen ist und warum es so guten Anklang hat, ist eben, weil es von Betriebsinhabern gegründet wurde, die selber wissen, wo die Probleme liegen. Mhm. Hm.
Ja, ich würde auch sagen, also Pool for Nature ist eine Genossenschaft irgendwie von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Ja, und das macht einen sehr großen Unterschied. Wir sind ja ein Zusammenschluss, der genossenschaftlich organisiert ist und der somit irgendwie keine eigenen Gewinne schreiben möchte, sondern die Wertschöpfung komplett bei den Mitgliedern belassen möchte. Und das ist ein großer Unterschied zu einem Franchise-Geber oder einem industriell organisierten Betrieb, der einfach Eigentümerstrukturen hat, die auch entsprechende Gewinnerwartungen dann haben. Mhm. Ja.
Stellst du dich auch kurz noch vor?
Ja, ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin der Frank Timmermann. Ich bin von meiner Ausbildung her, nach einer Berufsausbildung habe ich Landschaftsarchitektur an der Fachhochschule studiert, war dann rund 20 Jahre lang in einem großen Wiener Unternehmen, der Firma Jackel, angestellt, war dort in der Geschäftsführung und habe die Abteilung für Privatkunden geleitet. Und im Zuge des Generationenwechsels, ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt immer schon ein Planungsbüro und Planungsarbeiten für die Firma auf selbstständiger Basis gemacht. Und im Zuge des Generationenwechsels habe ich das eigentlich stärker ausgebaut und wir kooperieren jetzt sozusagen auf Projektbasis nach wie vor gut miteinander. Ich arbeite aber auch für andere Firmen in der Bauleitung. Ich arbeite für Planer in der Bauaufsicht und für Projektentwickler einfach in der Projektbetreuung. Mhm.
Wie seid ihr als erstes auf das Thema erstmal Teich an sich gekommen? Also jetzt selber persönlich hier in generell in Österreich, wie ist das jetzt in der Berufsausbildung, wie wird das irgendwie behandelt, das Thema Teichbau, Schwimmteichbau, Teichchemie?
Ja, also ich glaube, da ist Österreich vielleicht auch ein bisschen, hat Österreich auch seine Vorreiterrolle gehabt, immer im Schwimmteichbau. Da ist das, also man streitet sich ja, wo der erste Schwimmteich gebaut worden ist, mitunter. Aber jedenfalls gibt es eine lange, lange Tradition für Teichbau. Und es hat halt jede Firma für sich so ihr eigenes System auch zunächst einmal entwickelt. Ja, es gibt ja auch wirklich marktführende Organisationen wie Biotop zum Beispiel, die auch hier in der Nähe von Wien zu Hause sind. Also da ist schon immer sehr viel gemacht worden in diesem Bereich.
Natürlich. Ist es dann aber mehr Geheimwissen, was die einzelnen Firmen dann immer hatten und das nicht preisgeben wollten? Oder wie wurde das mit den Jahren gemacht?
Da hat sicher jeder auch so ein bisschen sein Wissen bei sich deponiert, aber dann auch festgestellt, dass vielleicht ein, zwei Schwimmteiche einmal gut funktioniert haben mit der Art, wie sich das jeder für sich so ausgedacht hat. Und beim dritten hat es dann überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und es gab aber keine Idee, warum es jetzt beim dritten nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dadurch ist dann auch beispielsweise der Verband, der Schwimmteichverband ins Leben gerufen worden, einfach weil man festgestellt hat, es bringt nichts, wenn sich Landschaftsgärtner im stillen Kämmerchen sich selbst etwas überlegen, ja, sondern es ist sehr wichtig, dass wir da in den Austausch kommen und dass es auch entsprechende Forschung in dem Thema gibt und auch entsprechenden Wissensaustausch, Wissenstransfer, ja, einfach Fortbildungsangebote.
Wann hat sich das entwickelt, dass ihr dann auch in Deutschland Fuß gefunden habt?
Der Ausgang von Pulver Nature war in Deutschland. Mhm. Also ich würde sagen, der Schwimmteichbau an sich, kann man wirklich sagen, mit Peter Petrich, der hat da, glaube ich, große Pionierarbeit geleistet, okay, und mit einigen, die da mit ihm gezogen sind. Zur Ausbildung in Österreich möchte ich noch sagen, dass der FÖSEN jetzt, also der Österreichische Schwimmteichverband, nachdem die generelle Ausbildung zum Gartengestalter dieses Bereich des Wassers eigentlich meines Wissens gar nicht oder so gut wie gar nicht behandelt hat, da jetzt eine eigene Ausbildungsschiene gestartet hat, ich glaube jetzt schon vor, wird das schon 3 Jahre her sein.
Das ist ein eigener Beruf dann als Schwimmteichbauer?
Nein, das sind eigene Module, die du zusätzlich
als Fortbildung
zum Schwimmteichbauer, zum qualifizierten Schwimmteichbauer.
Das sind dann so über ein Jahr verteilt dann mehrere Termine oder so? Also kenne ich das jetzt zum Beispiel uns in
Deutschland? Ja, genau. Ja. Im Prinzip gibt es das in der Schweiz schon länger. Mhm. Und auch in Deutschland, weiß ich, gibt es auf jeden Fall Weinstephan und im Norden gibt es auch, das weiß ich jetzt aber nicht.
Ich kenne auch den zertifizierten Schwimmteichbauer, jetzt in Münster, glaube ich, gibt es das noch.
Hm. Also in Österreich war das dann eigentlich die letzte Station, wo man das dann auch beruflich, also als Berufsausbildung hier positioniert hat, muss ich sagen. Und das ist wirklich vom Schwimmteichverband ausgegangen, weil das war in der Berufsschulausbildung eigentlich vernachlässigt und auch in der Gartenbauschule meines Wissens, aber da weiß ich nicht den letzten Stand.
Ich will jetzt mal kurz zurückgehen auf das, auf den Anfang auch von Pool for Nature quasi. Also ihr wart unzufrieden mit den Systemanbietern, kann man sagen.
Ja.
Und wie hat sich das denn entwickelt und wann hat sich das entwickelt, wann ist das her?
Das war 2009. 2009 hat in Deutschland eben der Thorsten Schwucher und Jürgen Grunewald, die haben sich abgespalten mit 9 anderen, ich glaube es waren 9, die sich da irgendwo zusammengefunden haben und beschlossen haben, mit Deichmeister, da geht's nicht weiter, sie machen das Eigenes. Eigentlich wollten alle Betriebe abspringen und es gab dann aber eine Abspaltung, weil ein Teil der Betriebe oder beziehungsweise, zählt mir sein Name nicht ein, hat dann Deichmeister aufgekauft und hat das neu aufgekauft. gezogen. Jetzt waren der Thorsten und der Jürgen ein bisschen auch in der Defensive, weil die hatten schon eine Menge investiert in Marketing und in Vorbereitungsarbeiten und hatten dann zu Beginn, glaube ich, waren sie 20 Mitglieder in Deutschland. Wir haben über unsere Zulieferer, die was Eigenes entwickeln wollten, über den Wolfgang Wesner, der also in der Limnologie sehr viel, der hat ja diese 10 Grundregeln die 10 Gebote des Schwimmteichbaus, dankeschön, geschaffen. Der war zu der Zeit, war der die große Nummer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall. Der wollte gemeinsam mit dem Heimo Kurzmann etwas Neues aufbauen und wollte uns, also in jedem Land eigentlich eine eigene Genossenschaft, die dann ihre Produkte vertreibt. Jetzt habe ich das aber, die sind an uns, also an mich und an einen Kollegen herangetreten, ob wir da quasi in unseren Betrieben eine Verkaufsstätte für sie einrichten würden, beziehungsweise auch die Genossenschaft gründen würden, und uns gleichzeitig von Deutschland erzählt. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich blöd, wenn das jeder einzeln für sich macht, und die haben die Genossenschaft schon gegründet, also fragen wir mal, wie das funktioniert. Dann bin ich hingeflogen und aus der Schweiz der Franz Volgera, der jetzt auch im Vorstand ist und sehr viel auch beigetragen hat zu Pulvanetio mit Forschungsarbeit und Entwicklungsarbeit. Und haben uns da in Frankfurt getroffen und reden so, sie haben uns ihre Unterlagen gezeigt, ich war eigentlich gleich begeistert, weil das Marketing war super. Und ich habe mir gedacht, das ist ja voll blöd, da jetzt 3 Genossenschaften zu machen. Es war uns aber beiden klar, dem Franz und mir, es geht nur, wenn wir in den eigenen Ländern unsere eigene, also es muss einen Vorstand geben in jedem Land, es muss jedes Land, weil wir sind so die gleiche Sprache, aber unterschiedliche Kulturen, das ist einfach so. Also die Österreicher hätten nie akzeptiert, dass da aus Deutschland jemand erklärt, wie es funktioniert. Und in der Schweiz ist das, glaube ich, noch ein bisschen ärger. Und dann gab es halt da Rücksprachen mit den inländischen Betrieben. Und als wir dann sicher waren, dass die da mitziehen, dass die da mit dabei sind, also in Österreich waren es 10 Betriebe und in der Schweiz auch in etwa, die gesagt haben, ja, das ist jetzt der gute Absprung. Da war schon ein bisschen die Angst, wie schaut es dann aus mit Materialbeschaffung, weil das gab es ja nicht. Das wurde ja sukzessive erst aufgebaut. Wer wird uns das entsprechende Material besorgen und haben wir dann wirklich das Wissen, das wir brauchen? Also es war schon ein bisschen mit Risiko verbunden, aber letztlich hat es dann wirklich gut funktioniert. Ja, das war also 2009 haben wir uns getroffen. Gegründet wurde Pulvanetio im Juni, glaube ich, 2009. Und im September 2009 haben wir uns in Frankfurt getroffen und im Jänner 2010 oder im Februar war das, war dann die Jahreshauptversammlung in Bad Kissingen und da wurde dann verlautbart, dass wir jetzt also eine Dreiländergenossenschaft sind sozusagen.
Ah, okay. Und was machst du jetzt aktuell in dem Netzwerk? Was ist deine Aufgabe?
Ich bin mit dem Frank gemeinsam, wir sind beide Vorstand und vertreten quasi die österreichischen Betriebe und wir machen auch das Marketing ist unser Haupt. Also meines im Speziellen, der Frank macht dann auch noch Technik in Österreich. Ja.
Genau. Wie groß ist denn jetzt insgesamt das Netzwerk? Wie ist es jetzt entstanden? Oder entstanden hatten wir gerade, aber die Größe von den Unternehmenszahl oder auch so von der Wachstumsrate, kann man sagen, wie viele Mitglieder im Jahr irgendwie mit dazukommen?
Und was mich interessiert, die Größe der Firmen selber. Also ob es eigentlich mehr die Firmen sind, die sowieso in der Größe sich mit dem Thema beschäftigen, sag ich mal auch große Privatgärten mit mehr Budget sowieso bauen, oder ob es auch viele kleinere sind, wie da so der Trend ist.
Vielleicht gleich erst so zur zweiten Frage, also zur Größe der Firmen. Wir sind da sehr, sehr divers, wie man so schön sagt, aufgestellt. Das beginnt bei Firmen mit 5, 6 Mitarbeitern tatsächlich, die dann aber einen sehr starken Schwerpunkt auch auf entsprechend Schwimmteichbau haben und geht bis zu Firmengrößen von 120, 130 Mitarbeitern. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt und wir sind auch der festen Überzeugung, dass die Firmengröße kein Kriterium ist dafür, eine Firma aufzunehmen oder nicht aufzunehmen. Ja, es geht in erster Linie darum, Ist das menschlich eine Person und ist es von der Art her, vom Mindset eine Firma, die gut hineinpasst, die gewohnt ist, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben und somit auch einen Beitrag leistet zum Gedeihen eines solchen Netzwerkes. Und es geht in erster Linie darum, dass es eine Firma ist, die wirklich diesen Qualitätsanspruch auch mit uns teilt. Ja, das ist uns sehr wichtig. Also das vielleicht auch nochmal zurückkommend auf das, was du gesagt hast. Also was waren so die Gründe für die Gründung? Ich denke, dass zum einen haben die Franchise-Geber, wobei wir da jetzt irgendwie keinen schlecht reden wollen, das möchte ich auch nochmal hier wirklich, wirklich betonen. Zum Teil haben sich da auch Eigentümerstrukturen geändert und es geht nur um den Anlassgrund, ja, warum wir uns gegründet haben. Und es war eben so, dass sozusagen die Cashco zu lange gemolken worden ist, ja, also einfach zu wenig Innovation gebracht worden ist. Oh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn Innovation gebracht worden ist, diese nicht immer marktreif war. Ja, und das sind zwei ganz wichtige Punkte, die wir als unsere Zielsetzung für die Genossenschaft auch übernommen haben. Ja, einfach ständig am letzten wissenschaftlichen Stand zu sein und auch am letzten Stand der limnotechnischen Entwicklung auf der einen Seite. Und
was sind dann so die typischen Sachen? Also ihr sprecht viel über Unzufriedenheiten, andersrum Innovation, ja. Leute, die jetzt immer schon ein paar Teiche gebaut haben, die erinnern sich ja meistens wahrscheinlich an einmal das Thema Filter. Ja, also wie filter ich jetzt viel Technik oder viel Fläche mit Pflanzen? Dann das Thema Strömungen, Abläufe, Zuläufe. Was sind so die wichtigsten Punkte, die euch eigentlich immer wieder vor die Füße gekommen sind?
Ich komme nochmal kurz auf den letzten Satz zurück. Ja. Der zweite Punkt war einfach das Thema Marktreife und da ist es so, dass wir jedes Produkt, das wir wirklich in der Gruppe dann anschließend ausrollen, vorher zumindest ein Jahr lang in Beta-Version getestet worden.
Ah, also nicht den Fehler, jetzt wieder anzufangen, Versuchskaninchen hier.
Genau. Das darf nicht der Kunde sein, auf keinen Fall. Ja, und auch nicht die Firma.
Ja. Jetzt kommen wir gleich zum Technischen. Ich glaube, dann machen wir erstmal das Thema mit den, wie viele Firmen es da so gibt und so. Sonst springen wir zu viel.
Die gesamte Gruppe hat über 80 Mitglieder. Wir sind präsent vorwiegend in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben erste Mitgliedsbetriebe auch in Luxemburg und in Südtirol. Also wir fokussieren uns da auf den deutschsprachigen Raum mit der Gruppe.
Und wie ist es dann so seit 2009 quasi oder 10 gestartet? Wie war so die Wachstumsrate? Also hatte man erstmal einen schnellen, festen Stamm oder kommt es sukzessive Betriebe dazu?
Zuerst waren wir eigentlich, ich glaube sogar 50 Betriebe, dann alle zusammen aus den drei Ländern, Entschuldigung. Dann sind ein paar abgebröckelt. Dann waren so die ersten paar Jahre, sind so langsam nur Betriebe dazugekommen, hauptsächlich in Deutschland. Und so richtig los ging es dann, also dass wir wirklich viele Anfragen bekommen haben, die wir dann auch gar nicht alle annehmen konnten, weil wir ja schon auch die Mitglieder befragen. Also bevor ein neues Mitglied aufgenommen wird.
Okay, das ist auch spannend. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie dieser Prozess eigentlich dann aussieht. Genau.
In den letzten Jahren geht's eigentlich, war die Zunahme rasant. Also ich glaube so, sagen wir so, 10 Betriebe pro Jahr.
Ja, zu Covid-Zeiten war der Zuspruch rasant, waren auch die Umsatzentwicklungen rasant.
Weil viel mehr Bedarf da war.
Genau. Mhm. Weil einfach viel mehr in den privaten Garten auch investiert worden ist und in die Schwimmgelegenheiten. Spielt sicher auch die Klimaveränderung eine Rolle. Du kannst es eigentlich zum Teil im Sommer ja 2 Monate im eigenen Garten nicht mehr aushalten, wenn du dich nicht irgendwie zwischendurch abkühlen kannst auch. Ne? Mhm. Ja. Genau, aber es ist recht unterschiedlich. Also wir haben Jahre, wo wir 2 Unternehmen neu aufnehmen. Es hat Jahre gegeben, wie du gesagt hast, wo es dann 8 bis 10 waren. Und da ist natürlich, damit einhergeht natürlich auch ein entsprechender Schulungsbedarf, dieses ganze Onboarding, ja, dass man alle irgendwie auf ein Level bringt, dass man da die gleiche Sprache spricht, dass die technischen Voraussetzungen einfach in dem Bau erfüllt sind, ja.
Wie ist das so der Ablauf, wenn ich jetzt als Firma irgendwie euch anschreibe, habe ich dann erstmal, also kommt ihr dann zu den Firmen hin und macht erstmal ein Kennenlernen und lasst euch Projekte zeigen oder wie läuft das?
Mhm, genau, so ist es. Also es gibt erstmal natürlich telefonisch ein Gespräch und wir suchen dann sehr rasch auch bald das persönliche Gespräch. Mhm. Ja, weil es einfach das A und O ist, dass die Person und das Unternehmen wirklich von der Chemie her auch in die Gruppe hineinpasst. Ja. Mhm. Das schaut so aus, dass zwei Vorstände, die halt regional halt am nächsten zum Interessenten sind, dorthin fahren, sich den Betrieb anschauen, vielleicht ein paar Projekte anschauen, die schon gemacht worden sind. Viele haben schon Erfahrung, irgendwie zumindest im Teichbau, wenn auch nicht im Schwimmteichbau. Es gibt aber auch Firmen, die noch gar keine Erfahrung haben im Teichbau, die ganz neu dazukommen. Was auch nicht schlecht sein muss, weil die eigentlich sehr offen sind und wie ein Schwamm das Wissen aufsaugen
sind
und auch
vorbelastet an der
genau Stelle. Und auch in der Umsetzung zum Teil sehr sehr rasch sind.
Ja. Gibt es denn vorher irgendwie, wenn jetzt eine Firma sich in einem Gebiet als Interessent meldet, in der Gruppe quasi vorher schon eine Aussortierung, weil ihr auch Gebietsschutz habt oder wie läuft das?
Wir haben keinen dezidierten Gebietsschutz, okay. Weil die Kauf- und Wirtschaftskraft der Regionen auch sehr, sehr verschieden ist. Also mhm. man kann jetzt da die Regionen nicht unmittelbar mit einem Radius von x Kilometern miteinander vergleichen. Ja. Nachdem der Vorstand sich die Firma angeschaut hat, gesprochen hat, gibt es eigentlich so einen Bericht an alle Mitglieder. Ja. Mhm. Und es wird eine Empfehlung ausgesprochen, diese Firma aufzunehmen. Und dann hat jedes Mitglied die Möglichkeit, sich dazu zu äußern.
Und wenn eine Firma dann ein Veto kommt das mal vor oder wäre das irgendwie möglich, dass eine Firma sagt, die möchte ich gar nicht dabei haben und deswegen die Firma nicht aufgenommen wird?
Zum einen, ja, es kommt vor, dass die Firma nicht aufgenommen wird, also da müssen schon dann eher so persönliche Gründe dagegen sprechen, weil der den kennt und in bestimmten Situationen des geschäftlichen Alltags vielleicht sich diejenige Person nicht fair verhalten hat und also einfach wenn nachweisbar ist, dass er in seiner Praxis nachher nicht gut hineinpasst in die Gruppe und da er nur stört, ja. Das sind aber absolute Ausnahmefälle. Es gibt sehr wohl auch Vorbehalte aufgrund der Nähe, ja, ja. Und da gelingt es uns aber eigentlich immer zu vermitteln zwischen den einzelnen Betrieben. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt in München dann 25 Betriebe haben wollten, aber beispielsweise München ist so ein Konglomerat von Mitgliedern, wo relativ viele sind, die sich in der Folge dann aber zunehmend auch untereinander vernetzt haben. Ja, ja, also das, was vorher vielleicht als Nachteil oder als Risiko erscheint, kann auch zu einem Vorteil werden, wenn man mal dann gemeinsam mit denen, die vielleicht Vorbehalte haben, dorthin fährt und sich an einen Tisch setzt, was die beiden vielleicht vorher noch nie gemacht haben. Ja, sozusagen ja. Ist das Interesse an Pool for Nature dann auch der Anlassfall, dass man sich besser kennenlernt in der Region.
Das ist ja dann quasi auch ein Kriterium bei der Auswahl der Firmen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Dass ich offen bin, dass ich mich austauschen möchte, oder?
Genau.
Und dann ist ja eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich mehrere Firmen in meinem Umkreis habe, weil dann habe ich ja da auch einen regionalen Austausch.
Genau. Und das findet auch wirklich statt. Also es gibt, wir haben ja, die meisten Veranstaltungen sind ja wirklich an alle Mitglieder gerichtet, aber es bilden sich auch so kleine Gruppen, die sich einfach regional intensiver austauschen. Jetzt gar nicht über Wissensaustausch, sondern einfach eine gute Arbeitsatmosphäre untereinander zu pflegen.
Genau, also welche Kriterien muss ich denn oder welche Kriterien würden denn dagegen sprechen, aufgenommen zu werden? Also mal andersrum geguckt. Wenn ich jetzt sage, ich habe Lust mitzumachen, was sollte ich auf keinen Fall machen, um nicht aufgenommen zu werden?
Ich denke, man sollte nicht ausschließlich am Ziehen von Nutzen interessiert sein. Also wir haben Wir haben ganz viele Innovationen auch deshalb entwickeln können, weil Mitglieder gute Ideen eingebracht haben, ohne dass sie sofort irgendwie einen monetären Vorteil haben wollten und diese Idee verkaufen wollten. Ja. Wir haben beispielsweise ja auch eine Einkaufsgemeinschaft. Wir sind auch eine Einkaufsgemeinschaft, in der wir auch Produkte intern über einen Webshop vertreiben. Also einerseits unsere Eigenentwicklungen, andererseits auch empfehlenswerte zugekaufte Produkte, ja, die einfach getestet sind und die auch in der Kombination mit unserem Filter bestmöglich funktionieren. Und da gibt es ganz viele Tippgeber aus der Mitgliedschaft.
Aber ihr habt jetzt irgendwie kein Lager oder so, wo ihr dann irgendwie große Mengen einkauft und weiterverkauft?
Wir haben ein ganz kleines Lager, wo ein bisschen kommissioniert wird, aber das meiste wird direkt von den Herstellern dann ausgeliefert. Genau. Ja. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, wer da irgendwie spürbar dieses Wissen zurückhält und eigentlich nur das Wissen der anderen anzapfen will, und das kriegt man eigentlich schon im Gespräch heraus und man hört sich natürlich auch ein bisschen um, wie diese Personen ansonsten so agieren, der wäre tatsächlich fehl am Platz. Also der entspricht einfach nicht unserer Haltung, unserer DNA, wie ihr es jetzt auch schon gesagt habt, ja, wo jeder von jedem profitiert, ja. Thema Offenheit nochmal, ja, dass man auch einfach, überall passieren Fehler, ja, dass man auch die Fehler kommuniziert, ja. Wir haben so einen Wahlspruch, der heißt, einen Fehler machen wir nur einmal, ja, nur einer von uns. Und dann reden wir darüber und dann kommunizieren wir das in die Gruppe, damit keins weiter in diesen Fehler hineinläuft.
Also Netzwerkfähigkeit, sozusagen Austauschfähigkeit, Offenheit.
Genau, das ist.
Wonach schaut ihr noch, wenn ihr dann Unternehmen besucht?
Qualitätsanspruch. Also wie gesagt, wir wollen am letzten Stand, am letzten wissenschaftlichen Stand sein. Und das ist ja das eine, das vermitteln wir durch unsere Veranstaltung, Wissensvermittlung, Wissensfestival und dergleichen. Aber du brauchst ja auch eine Person, die fähig und bereit ist, das dann auch umzusetzen im eigenen Unternehmen. Und zwar bis zum letzten Mitarbeiter auf der Baustelle. Ja, von der Geschäftsführung über die Kalkulation, über die Planung, Bauleitung, ja, bis zum letzten, der auf der Baustelle auch achten muss, dass die Folie keine Falte hat und dass da irgendwie jede Klebstelle überprüft wird. Ja, da braucht's eigentlich so einen durchgängigen Qualitätsanspruch auch.
Gibt's da auch irgendeine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Unternehmens oder also wie der Betrieb funktioniert, wie die Zahlen sind, schaut ihr da auch dann drüber, oder?
Wir schauen uns das grob an, aber wir durchleuchten das nicht.
Okay.
Und wenn ihr jetzt bei dieser Firma wart und alle sagen, okay, super, ihr werdet jetzt Mitglied, wie ist denn dann so der Start im Netzwerk als neuer Betrieb? Mit den Workshops und so weiter.
Genau.
Ja, wir schauen, dass wir den Betrieb möglichst schnell auf den letzten Wissensstand in der Gruppe hinbringen können. Das heißt, entweder, also im Herbst haben wir immer eine Exkursion. Wenn wir wissen, der Betrieb kommt neu dazu, dann bieten wir an, dass die schon mal bei der Exkursion teilnehmen. Dann haben wir im Januar immer unser Wissensfestival. Im November gibt's nicht jedes Jahr eine Veranstaltung. Das heißt, wir schauen, dass die zum nächstmöglichen Termin dabei sind, damit die gleich einmal den Wissensstand erhalten können, weil beim Festival haben wir das so aufgebaut, das ist vielleicht dann nochmal ein eigenes Thema, dass wir dafür Anfänger und Fortgeschrittene was anbieten, Anfänger unter Anführungszeichen, also für Leute, die jetzt noch nicht den Kenntnisstand haben wie andere Mitgliedsbetriebe. Und auch im Sommer, also im Juni, haben wir eine Veranstaltung, einen Pflegeworkshop, also dass die möglichst viel da dabei sind und profitieren. Und dann haben wir auch noch ein Qualitätsmanagement. Das heißt, dass die Betriebe in den ersten 2 Jahren müssen die uns die gebauten Anlagen, also die werden von uns angeschaut, ob dann auch der Standard entspricht, den wir vorgeben.
Habt ihr dann für die Mitgliedsbetriebe so eine Hotline oder wie läuft das, wenn ich denn jetzt Fragen habe oder frage ich dann?
Also kurz nochmal ergänzend, wir reagieren auch auf so Situationen, wenn zum Beispiel 8 Betriebe neu dazukommen in einem Geschäftsjahr, dass wir separate Kurse für die anbieten.
Ja, ja,
also dass die möglichst schnell an Bord geholt werden. Ansonsten haben wir übers Jahr wirklich 5, 6 Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann, um sich das Wissen abzuholen. Und das, was du jetzt fragtest, Hotline, das gibt es auch. Es gibt erstens die Handynummern von all unseren Vorständen, ja, auch für die Mitglieder. Also uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir da möglichst unkompliziert und auf Augenhöhe und rasch reagieren und ansprechbar sind. Ja, wir haben sehr, sehr flache Hierarchien, wenn man überhaupt von Hierarchien reden will. Wir haben da immer für alles eine offene Tür und ein offenes Ohr. Es gibt darüber hinaus den sogenannten Technik-Support. Das ist einfach eine spezielle Mailadresse, an die ich, wenn ich jetzt auch zum Beispiel als Neumitglied meinen ersten Biopool plane, die Planung schicken kann. Und da gibt's eine Gruppe von annähernd 10 Leuten. Und derjenige, der sich am besten mit diesem Thema auskennt oder der halt am schnellsten darauf reagieren kann, schreibt dann zurück. Schaut sich die Planung einmal an, sagt, schau dir das nochmal an, da kannst du nachbessern, da musst du die Leitung kürzer machen oder die Gegenstromanlage nicht dort, weil sonst kommst du nie, oder der Piezo-Schalter nicht dort, weil sonst kommst du nie wieder zum Ausschalten und musst dein ganzes Leben schwimmen. einfach solche Sachen, Filterdimensionierung, also auch wirklich ins technische Detail hinein. Das ist der Technik-Support. Und wir haben eine Plattform, in der mittlerweile fast 200 Mitglieder sind, wo sehr, sehr rasch auch wieder direkt von der Baustelle, direkt im Planungsprozess im Büro eine Frage in die gesamte Runde gestellt werden kann. Und da nutzen wir einfach dieses Schwarmwissen. Ja. Ja. Und das ist auch so eine Sache, die funktioniert nicht von diesem aufs nächste Jahr, sondern die hat sich wirklich im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt und die Leute sind da mittlerweile sehr, 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 sehr fokussiert und es kommen viele Antworten aus den Mitgliedern selbst an ihre Kollegen. Ja, die kennen sich auch alle, die lernen sich auch bei den Veranstaltungen kennen. Wir haben eigentlich auch immer Spaß bei der Sache und irgendwie ein Rahmenprogramm, wo man leichter mal dann auch später ins Gespräch kommt und einfach eine Frage an irgendwen richtet.
Gibt es denn so einen Fragenkatalog von häufig gestellten Fragen, wo man dann nachschauen kann?
Oder? Wir arbeiten daran. Okay.
Ja, es ist mittlerweile wirklich eine riesen Themensammlung und wir sind dabei auch eine App zu entwickeln und zu schauen, dass wir bestimmte Themen auch einfach clustern und dass man da schon irgendwie die Antworten sich selber herausfinden kann. Ja, also auf dieser Plattform kann ich sagen, gibt's Tage, da gibt's 10, 15 Meldungen von Leuten, die halt irgendwie meine Wärmepumpe zeigt F12. Hat ja. Jemand eine Idee, was für ein Fehler das ist? Ja, bevor ich jetzt im 67-seitigen Handbuch nachschaue, sagt irgendwer, ja, habe ich auch schon mal gehabt, ja, ist das und das. Und, und das Thema ist nach einer Minute erledigt. Ja. Und das ist eine Riesenhilfe, das ist
deswegen,
ein Riesenwert natürlich.
Ich befürchte ja auch, dass all diese, ich meine, es gibt ja diese Foren, die glaube ich gibt es gar nicht mehr, weiß ich nicht.
Kommt jetzt wieder, habe ich gehört.
Kommt wieder, ja. Weil im Prinzip ist es ja nichts anderes, wo du dann Fragen stellst und wo das dann geschrieben ist, wo du nachlesen kannst, aber eigentlich funktionieren die alle nicht. Deswegen funktioniert diese Gruppe so gut, weil ja sofort geantwortet wird, nicht? Und man will halt nicht suchen. Ich finde das so schade, dass dieses Wissen, oder oft wird ja eine Frage zum 50. Mal gestellt und denkt man nicht schon wieder. Aber sie wird eh wieder beantwortet, das passt ja. Aber es wäre natürlich cool, wenn es im Hintergrund was gäbe. Ja. Aber diese App, also die, auf die bin ich gespannt, die wollen wir irgendwie erfinden, wo man das leicht findet, wo man nicht suchen muss, wo man nicht aufwendig wieder Seite 262 Absatz 3, das interessiert niemanden, das muss schnell gehen. Und da sind wir schon dran, da irgendwie eine Lösung zu finden, das wissen wir noch nicht, aber sind wir dran. Aber natürlich ist es einfacher, weil die Leute antworten auch alle. Also ich habe heute schon, ich glaube, es waren schon 10 bis 16 Nachrichten, die da jetzt schon gelaufen sind, heute in der Früh. Viele von der Baustelle auch. Und alle lesen mit, wenn man will. Muss ja nicht.
Die Natur bei so einem Forum ist ja dann immer, wenn so eine Frage schon mal, wie du sagtest, irgendwie 10-mal gestellt wurde, dass irgendein Moderator da drunter schreibt, hier guck mal bitte in diesen Thread oder in diesem Beitrag, da ist das doch schon mal erklärt. Ja.
Also das muss natürlich auch einer machen. Ne? Also ich glaube, dass uns da die künstliche Intelligenz auch sehr helfen wird in Zukunft. Ja. Also da tut sich ja sehr viel und ich denke, da wären wir
da
auch.
Da wären wir was, ja.
Spannend. Ich möchte aber nochmal irgendwie zu diesem Start, wenn ich anfange. Gibt es so ein Starter-Kit, was ich bekomme bei euch? Also irgendwie hier ist, sag ich mal, das geballte Wissen über den ganzen Pools for Nature, Technik und alle, also so ein, viele Netzwerke haben ja wie so eine Bibel, sag ich mal. Also wirklich das gesamte Wissen in einer Form irgendwie gepackt.
So ein Organisationshandbuch, ne?
Ja, oder auch
das
jetzt.
Aber nicht.
unsere Bibel ist, um biblisch zu bleiben, in der Cloud.
Also. Wir haben eine Cloud, ja, genau. Wir haben eine Cloud.
Technische Starter-Kits, also wenn es um Teilchemie geht?
Also es gibt jede Menge an Plänen, die da abgelegt sind für die Mitglieder. Wo ganz genau das Filter in allen Details.
So Aufbau, Werkpläne, sowas auf.
Ganz genau, ja.
Und
so.
Und irgendwie
auch Werkzeug zum Beispiel, auch das wieder, es gibt in unserem Webshop gibt es bestimmte Empfehlungen, ja, die Top 100 und da kann sich jeder auch was so simple Sachen angeht für die Baustelle, ne? Irgendwie einen Endgrater für einen Schlauch mit 75 mm Durchmesser oder so. Ne? Ja, ja. Hat mancher vielleicht noch nie gehört, dass es sowas gibt, ja. Aber erleichtert dir das Leben auf der Baustelle, ja. empfohlene Klebstoffreiniger und wirklich so ganz simple Sachen auch. Also und wenn ich neu anfange, habe ich das alles vielleicht noch nicht in der Hand gehabt, ja. Und das ist eigentlich auch immer sehr, sehr aktuell in diesem
auch erprobte Sachen, glaube ich. Also ja, absolut, dann hat man sich bei eBay oder keine Ahnung, wo auch immer mal so ein Härtegrad Messer oder so oder sich irgendwelche Schnelltests geholt oder so. Aber ich glaube, sowas meinst du dann auch, ne? Also dass wirklich erprobte Sachen sind.
Das ist das Thema, genau.
Ja. Ja. Okay.
Der Austausch hatten wir jetzt ja gerade im Prinzip. Dass wir einmal sagen, es gibt die Netzwerktreffen, nenne ich es jetzt mal. Dann gibt es den Chat oder die Gruppe, wo man Fragen stellen kann.
Exkursionen gibt es auch.
Dann gibt es die Möglichkeit, online nachzuschauen, in der Cloud nachzuschauen, sich Informationen zu holen. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt gerade vergessen haben an der Stelle?
Also, wir haben Technik-Planungsworkshop haben wir.
Ja.
Wir hatten schon Planungsworkshops als solches, ja, wie lege ich überhaupt das Ganze auch gestalterisch im Garten an, ja. In den Technikplanungsworkshops wird natürlich auch viel auf so Dinge wie Geohydrologie und Statik und so weiter angegangen. Also nicht nur das Bauwerk für sich genommen, sondern wie ist das Ganze auch zu sehen, wenn ich im Hangbereich bin, ja, wo ich vielleicht Hangschichtwasser habe. Wie ist es, wenn ich im Grundwasserbereich bin? Also in Norddeutschland haben wir Betriebe, die sind ständig im Grundwasser beeinflussten Bereich.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr umfassend, so ein Technikplanungsworkshop. Und dieses, wir nennen das ja auch Wissensfestival, das geht über 4 Tage, ja.
Also da kann ich vier mir, Tage.
Das geht über 4 Tage und ich kann mir da, dann auch Module, die für mich, interessant sind oder wo ich noch Wissenszuwachs brauche, dann entsprechend auswählen.
Und gibt es eine Limitierung an, irgendwie Mitarbeitern, die dann pro Betrieb dann dran teilnehmen dürfen oder wie macht ihr das?
Beim Festival eigentlich nicht. Bei den Exkursionen wird's jetzt eng, muss ich sagen, weil das immer
70. Also viermal einmal mit hier.
Ja, es gibt also Betriebe, die 4, 5 Mitglieder früher geschickt haben. Jetzt geht das nicht mehr, weil dann andere Betriebe nicht zum Zug kommen. Also sind wir jetzt schon 70 Personen höher. Ich glaube, größere Busse gibt's
ja. Wir fahren ja mit dem Bus dann alle gemeinsam, um auch zwischen den Anlagen im Bus immer die Anlagen und das Gesehene zu erörtern, ja. Und das ist auch manche Gärten kommen da an ihre Kapazitätsgrenze, wenn man da
mittlerweile
auftaucht mit 70, 80 Leuten.
Stimmt, da muss man erstmal schrecken, ne?
Ja, ich meine, die sind alle vorgewarnt natürlich, aber da muss man dann schon mit 3 Gruppen sozusagen sich aufteilen und sich das Ganze dann anschauen. Ja.
Gibt es dann spezialisierte Workshops? Ich sage das jetzt nur für den Bauleiter oder dass jetzt für den Unternehmer ein Workshop ist, dass man das dann darüber steuert oder?
Genau, auch das, ja. Also beim Wissensfestival sind eher die Ausführenden, die auf der Baustelle dann wirklich zu tun haben, das zu überwachen haben, das auch technisch zu planen haben. Und Unternehmerworkshops gibt's dann in der Regel im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung. Die ist auch immer 2 Tage im Februar, wo wir auch solche Führungsthemen besprechen.
Wir hatten mal das modulartig aufgebaut, also dass wir wirklich zeitgleich für Bauleiter, für Techniker das dritte war es nicht mehr, ja, auch also sprich Anfänger und Fortgeschritten aufgeteilt hatten. Das war dann wahnsinnig aufwendig, aber ist eine Überlegung, ist auch wieder angefragt, immer wieder angefragt worden von den Mitgliedsbetrieben, die fanden das gut, weil da hat eine Firma eben 4 Leute geschickt und die haben sich aufgeteilt in die einzelnen Gruppen. Das haben wir dann minimiert auf 2 Gruppen jetzt wieder, weil es wahnsinnig aufwendig war auch. Aber mal schauen, weil jetzt eben bei diesen hohen Mitgliederzahlen und bei diesen auch hohen Teilnehmerzahlen muss man dann auch, irgendwann haben auch die Räume ihre Kapazität erreicht. Ja.
Aufwand ist ein gutes Thema. Was muss ich denn von meiner Seite aus geben, außer dass ich jetzt sage, ich will netzwerken, ich möchte mein Wissen weitergeben und auch Wissen aufnehmen, bereit, mich auch dann zu verändern an manchen Sachen oder das Wissen dann auch umzusetzen. Was muss ich als Unternehmen denn noch machen, um in die Genossenschaft reinzukommen? Also jetzt mal die harten Fakten sagen. Also
monetär. Wir haben einen Genossenschaftsbeitrag von 5.000 Euro. Beim Einstieg.
Im Jahr, im Monat?
Einmalig.
Einmalig, okay.
Einmalig und die ist auch refundierbar. Also wenn wer aussteigen würde, würde er diese Einlage wieder ausgezahlt bekommen.
Und wir haben einen Jahresbeitrag von 3.000 Euro. Der wird aber gesplittet auf 2 Beträge, damit es eben leichter ist. Für manche Betriebe ist das doch ein Aufwand, der nicht so leicht zu stemmen ist. Aber im Grunde genommen, die Leute profitieren und ich habe da auch noch nie, also wir haben da noch nie, muss ich sagen, irgendwelche von den Mitgliedern gehört, dass das zu hoch wäre oder nicht.
Und was ist da mit, was bekomme ich davon jetzt?
Früher hieß es Marketingbeitrag, das wurde eigentlich übernommen von den alten Systemanbietern, das ist es aber schon lange nicht mehr, weil die ersten Jahre, haben wir eigentlich das ganze Geld in Forschung gesteckt. Also ich würde sagen, dass der Großteil dieses Beitrages in die Forschung und Weiterentwicklung immer noch gesteckt wird.
Und die Workshops und so weiter, die laufen dann separat, weil das ja dann auch abhängig ist, wie viele Leute ich dann komme, denke ich
mal. Die werden zum Teil auch finanziert von der Genossenschaft und zum Teil müssen die aber selber zahlen. Aber grundsätzlich einen Großteil, auch die Jahreshauptversammlung zum Beispiel, wird von der Genossenschaft finanziert, gesamt, inklusive Aufenthalt und
allem. Aber da gibt es auch eine Limitierung dann an Personen, die bei der Jahreshauptversammlung dann dabei sein dürfen, ne?
Nein. Okay. Ja, im Wesentlichen geht es ja darum, dass die Unternehmer da dabei sind. Ja. Die bringen dann oft, es ist auch erwünscht, dass eine Begleitperson mitkommt. Und wenn dann 3 da sind, sind es halt 3, mehr kommen da nicht. Weil da kommen die Mitarbeiter nicht hin, in der Regel.
Okay. Gibt es dann für mich als Mitglied dann irgendwie im Jahr 2, 3 freie Seminare, die von den Mitgliedsbeiträgen quasi getragen werden und die anderen muss ich bezahlen? Oder wie unterscheidet ihr das?
Nein, also die Seminare kosten um die 200 Euro am Seminartag. Ja, also das ist eine sehr, sehr überschaubare Gebühr. Das ist auch nur deshalb zu schaffen, weil wir das intern sozusagen subventionieren. Ja, weil uns einfach sehr, sehr wichtig ist, dass an diesen Wissensseminaren teilgenommen wird. Mhm. Ja, genauso wie die Jahreshauptversammlung, weil das einfach die Austauschplattform für alle Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ist. Ja.
Die Teilnahme, also Einkaufsgemeinschaft hatten wir gerade auch das Thema. Ja. Welchen Vorteil bringt mir das?
Das bringt vor allem den Vorteil, dass jeder wirklich erprobte Produkte hat, dass wir eigentlich Standards haben, über die wir uns dann auch über die Plattform zum Beispiel austauschen können. Ja, wenn der eine dieses Ventil einbaut und der andere das Ventil, ja, dann ist es unwahrscheinlich schwer zu erklären, was der jetzt tun muss, wenn das mal klemmt, ja, weil jeder irgendwie was anderes da verwendet hat. Ja, so ein einfaches Beispiel.
Ein großer Vorteil ist für die neuen Betriebe, weil wir vor ein paar Jahren eingeführt haben Pakete, also Filterpakete. Das heißt, er bekommt ein Filterpaket, das ist so abgestimmt, dass er eigentlich nichts falsch machen kann, unter Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil für die jetzt ganz neu starten. Aber das wird auch von anderen in Anspruch genommen, weil es super praktisch ist, weil es kommt schön verpackt daher. Und man kann so, wie es ist, einbauen. Muss nicht zu, also die Fehlerquelle wird dadurch einfach minimiert.
Das sind dann aber Filterpakete, die sozusagen dann von, die erprobt sind, hatten wir ja gerade
das. Ganz genau. Von dem von uns empfohlenen Filter.
Okay, sind das dann, ist das immer ein Hersteller oder sind es verschiedene Hersteller, die dann dahinter stecken in der Industrie?
Na, das, also der Filter selber ist ja eine Eigenentwicklung. Also den kaufen wir nicht in der Industrie zu, sondern das ist wirklich nach jahrelanger Forschung selbst entwickelt und wir lassen den natürlich in der kunststoffverarbeitenden Industrie fertigen. Ja, das machen wir nicht selber. Genau. Und dann gibt's aber so Sachen wie irgendwie einen Kugelhahn muss man nicht erfinden, ne? Also den, den kauft man halt dazu. Und da kristallisiert sich dann einfach ein Produkt heraus, was irgendwie Best Practice ist und den verwendet man nach Möglichkeit. Ja. Warum muss ich selber 7 verschiedene Modelle ausprobieren, um da drauf zu kommen?
Ne? Wie ist das bei den Pumpen? Auf welche Pumpenlieferanten setzt ihr da? Oder generell habt ihr dann vielleicht auch irgendwann eigene Serien, wo ihr sagt, ey, wir wollen bitte das, also Eigenentwicklung damit reingebracht, irgendwie mit Kooperationspartnern aus dem Handel?
Ja, das haben wir zum Teil. Also wir verwenden eigentlich im Privatkundenbereich ausschließlich Niedervoltpumpen. Was anderes ist so im Hotelleriebereich, wo das zum Teil auch aufgrund der erforderlichen Wassermengen, die da bewegt werden müssen, in Zentralpumpenstationen geht. Und auch da haben wir uns eigentlich jetzt auf einen Lieferanten fokussiert. Und wir haben natürlich, und da hat jedes Mitglied auch irgendwie ein bisschen eine größere Durchsetzungskraft dem Lieferanten gegenüber. Ja, einfach, der weiß schon, dass wir bauen mehr als 500 Anlagen im Jahr. Also da gehen schon einige Pumpen auch über den Ladentisch und der weiß schon, dass er die Qualität erhalten muss und sollte mal irgendwo eine Charge Probleme machen, das dann entsprechend reguliert werden muss.
Aber ihr fokussiert doch auf einen Hersteller der Pumpen.
Nicht, ja, also wir fokussieren uns auf wenige gute Produkte als auf eine große Vielzahl, weil es auch leichter zu verwalten ist.
Ja.
Aber natürlich haben wir schon, also nicht nur, wir haben einen, in der Regel immer einen Hauptlieferanten für ein Hauptprodukt, aber auch noch Nebenlieferanten. Gerade zu Corona war das notwendig.
Ja. Wie ist das mit Reklamation? Weil, also, wenn ich dann natürlich viele verschiedene, also deswegen frage ich, nicht weil ich jetzt wissen will, welche Pumpe, also natürlich will ich auch gerne wissen, wie ihr benutzt, aber mir geht es eigentlich mehr darum, man weiß ja bei verschiedenen Händlern, Herstellern, die gehen ja alle anders mit Reklamationen um, anders mit auch die Schnelligkeit, wie das abgearbeitet wird. Ne? Wie geht ihr damit um?
Das ist, was ich vorhin meinte. Da haben wir natürlich aufgrund unserer Abnahmemengen auch irgendwie ein anderes Standing gegenüber den Lieferanten, ja. Also grundsätzlich ist ja der Lieferant der Geschäftspartner des Mitglieds, ja, und muss auch im Falle einer Reklamation die entsprechend regulieren, ja. Aber wir sitzen irgendwie doch als Interessensgemeinschaft, als Genossenschaft dazwischen und schauen auch, dass wir die Mitglieder da dann entsprechend unterstützen.
Aber ihr habt jetzt nicht, also ihr macht nicht diese Pumpe ist kaputt, muss ausgetauscht werden, das läuft dann wirklich dann über den Händler direkt,
ja.
Okay. Ja, aber gut, jetzt kommen wir langsam an das Thema Technik. Wir waren erst bei diesen Unzufriedenheiten. Maria, wo du erst drüber gesprochen hast, aus Unzufriedenheit haben wir angefangen, da was selber zu entwickeln. Dann Innovation, hattet ihr viel von gesprochen. Was sind so die typischen Sachen, die ihr eigentlich immer wieder vor die Füße kriegt im Bereich Innovation? Niedervolt Pumpen hast du gesagt, also ja, das ist meistens so das Thema, aber wie ist das, ich muss als erstes dran denken, okay, wo zapfe ich natürlich das Wasser ab, also auch den Dreck, wie kriege ich da möglichst die ganzen Ablagerungen, ob es jetzt von Bäumen sind, ob es einfach von den Pflanzen, ob Algen generell sind, worauf setzt ihr da an System Bodenabläufe oder wie arbeitet ihr da?
Vielleicht kann ich kurz einmal so den Bogen spannen über die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. Mhm. Ja, also das hat bei uns eigentlich begonnen mit ganz ausgiebigen Strömungsversuchen. Ja, Strömungsversuchen im Becken, im Austausch zwischen Becken und Filter. Im Filter, in der Filterbeschickung selber, wo wir uns ganz genau angeschaut haben, wie sich die Wasserhydraulik, die Wasserverteilung im Filter verhält und was die ideale Form ist, einzuströmen. Ja. Und wir haben ja auch den umgekehrten Fall. Wir spülen ja auch zurück den Biofilm, der sich da aufbaut, ja, um den Filter wieder zu resetten sozusagen. Auch vice versa. Ja. Also wie kann ich das bestmöglich unterstützen? Und da haben wir mit verschiedenen Rechenmodellen gearbeitet aus der Forschung. Gibt's ja andere Branchen, die sich auch mit Strömungslehren beschäftigen. Wir haben aber auch eine Versuchsreihe mit 8 Filtern, die wir parallel nebeneinander über, ich glaube, 3 Jahre lang letztendlich betrieben haben oder länger sogar, wo wir dann verschiedene Möglichkeiten für Filtersubstrate getestet haben, wo wir permanent Wasserproben gezogen haben, analysiert haben, wo wir geschaut haben, welche Methodik der Rückspülung den meisten Austrag an Biomasse mit sich bringt. Ja, also von der wissenschaftlichen Theorie auch über diese Praxismodelle, was ich vorhin gemeint habe, nichts geht raus an das Mitgliedsbetrieb oder an den Kunden, was nicht mindestens ein Jahr wirklich auf Herz und Nieren getestet worden.
Ein größerer Punkt ist dann euer Filter, also das Mehrkammersystem in den verschiedenen Größen, die ihr habt. Also gar nicht
unbedingt. Das ist das Herz, das ist das Herzstück aller Entwicklung, ja.
Und eigentlich auch das Berechnungstool dazu.
Genau, Filterberechnungstool dazu.
Also ich habe geplant, einen Teich, gebe da die Daten ein und dann spuckt er mir eine Empfehlung raus, oder wie?
Grundsätzlich ja, aber um das Berechnungstool gut bedienen zu können, muss man schon auch wieder bei einer Schulung dabei gewesen zu sein, damit man die richtigen Daten auch eingibt, damit er dann auch die richtigen Daten ausspuckt.
Input-Output, genau, ja. Ich habe ein bisschen auf eurer Website halt vorher rumgeschaut, auch zum Thema Technik. Ich bin jetzt selber nicht in diesem Thema so tief drin, wie ihr es seid, und vielleicht manche Zuhörer auch nicht. Biopool, Schwimmteich, könnt ihr kurz da die Unterschiede mal erläutern, was es für wen die beste Lösung ist?
Ja, gerne. Also es kursieren ja auch viele Begriffe irgendwie im Internet herum und die werden auch ein bisschen unterschiedlich verwendet. Und wir haben uns eigentlich der Transparenz wegen für die 3 Begriffe Biopool, Naturpool und Schwimmteich jetzt entschieden, weil die sich sehr, sehr wesentlich voneinander unterscheiden. Und wenn wir vielleicht beginnen, wir reden ja da immer von Stillgewässertypen oder Fließgewässertypen, das heißt ungefiltert der Stillgewässertyp, ne, am Leitbild des Sees sich orientieren und eben permanent gefiltert der Fließgewässertyp, am Leitbild eines Flusses mit seinem Sement sich orientierend. Und die wesentlichen Unterschiede beim Schwimmteich ist es so, dass Reinigung vorwiegend aufgrund von Plankton geschieht und dass sich entsprechend in den bepflanzten Zonen die mindestens 50% der Anlagengröße ausmachen muss, abwickeln. Und beim Fließgewässertyp können wir die Reinigungsleistung sehr konzentrieren, indem wir da permanent durchströmen und im Filter ein Milieu schaffen, das begünstigt, dass Biofilm sich ansiedelt, der ja letztendlich auch für den Entzug von Nährstoffen und Trübstoffen verantwortlich ist. Ja, also das sind so die beiden großen Typen. Der eine ist bepflanzt, ja, hat 50% bepflanzte Zone. Der andere hat eine Filterzone für einen 50 Kubikmeter Becken von 2 Quadratmetern. Ja, da habe ich das alles sehr, sehr konzentriert. Unter einem Holzsteg, da habe ich auch eine weitestgehende Garantie für ganzjährig klares Wasser.
Und gibt es da eine Mindestgröße für sowas vom Becken her?
Nein, im Grunde genommen nicht. Mhm. Also es ist mal die Frage, wie viel Sinn das finanzielle Investment dann macht, ja, wenn ich so 3 Quadratmeter nur habe, aber soll es auch schon gegeben haben, ja. Also einfach Tauchbecken, die auch biologisch aufbereitet sind. Und dann komme ich kurz noch zum Naturpool zu sprechen.
Ja, gerne.
Weil, wie gesagt, Biopool schaut sehr poolartig aus. Also wer bei uns in den sozialen Medien mal die Exkursionen aus der Schweiz anschaut, die man im September gemacht hat, bekommt einen Eindruck davon, wie rein diese Schwimmbecken sind, die als Biopool konzipiert sind. Und wenn ich an so ein Becken herantrete als Laie, kann ich eigentlich nicht feststellen, ob das chemisch aufbereitet ist, desinfiziert ist oder biologisch aufbereitet ist. Also von der Anmutung her, von der Qualität her, von der Wasserklarheit her, gibt's da keinen Unterschied. Also das haben wir erreicht, ja.
Und der Naturpool?
Und der Naturpool ist einerseits gefiltert wie ein Biopool, hat aber in einem gewissen Ausmaß noch irgendwie naturhafte Zonen. Ja, die tragen gar nicht zur Wasseraufbereitung.
Deko, ja?
Genau. Genau, aus gestalterischen Gründen. Deko klingt so ab.
Sorry. Ja, ja. Ja, aber ja. Genau, für das Design. Also, dass man den Schein eigentlich mehr reinbringt.
Ja, und ja. Das muss dann auch nicht 50% sein. Das kann auch nur 2-3 Quadratmeter sein, wenn ich halt irgendwo ein bisschen Röhrichte haben möchte.
Aber dementsprechend auch natürlich in der Pflanzenauswahl, die man dann ja trifft. Also nicht irgendwie auf Rohrkolben oder sowas, weil das würde man ja, macht ja dann eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil die Filtereigenschaft hat ja der Filter, sondern mehr dann auf Optik. Ne?
Genau. Mhm.
Es ist ja eigentlich dieses verschiedene Typen, also die 1 bis 5 Typen kenne ich. Also
genau, das sind die Kategorien oder Typen, genau. Die spiegeln sich da wieder.
Mhm. Das Thema Pflanze interessiert mich. Und dann würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr erfahren über das Thema Substrat. Aber erstmal, um auf das Thema Pflanze zu kommen. Wenn ich jetzt einen Schwimmteich habe und viel auf vielleicht eine Sumpffläche habe oder eine sehr durchströmte Fläche, welche Pflanzen nehmt ihr eigentlich am liebsten? Sind das auch so die klassischen, die man eigentlich nimmt zum Filtern der Wasserflächen? Also ihre Schwertliniensorten oder Rohrkolben?
Genau, also was du jetzt so ansprichst, das sind halt die, die wiederum dekorativ sind. Ja, also die haben eigentlich keine signifikante Wirkung auf die Wasserstabilisierung.
Gut, dass ich hier sitze.
Ja, ich bin aufs Lernen. Ja. Man muss nämlich irgendwie vor der Überlegung, welche Pflanzen ich einsetze, muss man eigentlich einen Schritt vorausplanen und überlege, welche Pflanzen brauche ich eigentlich, um das Wasser zu stabilisieren, um auch Sauerstoff überhaupt eintragen zu können. Und das sind im Wesentlichen die Submersen, also die Unterwasserpflanzen.
Ah, okay.
Ja. Und die brauchen auch eine große Wassertiefe. Also das geht dann jetzt auch schon wieder in Richtung Planung, ja, und Wissen, dass ich denen entsprechend gute Voraussetzungen biete, damit die einen möglichst langen Weg im Wachstum durchs Wasser zurücklegen und möglichst viel Biomasse bilden können und auch einen Lebensraum für Mikroorganismen bieten. Die das Wasser dann entsprechend reinigen. Ja, okay, also das ist die Zone, die eigentlich wichtig ist. Es könnte auch nur diese Unterwasserzone sein, die 50% ausmacht. Ja, und ich habe vielleicht nur ein paar Röhrichte, wie du jetzt sagtest, irgendwie Schwertlinien, Rohrkolben und so weiter, die dann dekorativ und sie haben auch eine gewisse Funktion, zum Beispiel beim Schlüpfen der Libellen. Ja, die brauchen nämlich diese Halme, um das tun zu können. Und das können sie nicht, wenn ich nur Unterwasserpflanzen habe. Ja. Also so ein Nebeneffekt dazu. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass diese Emersenpflanzen einfach dekorative Wirkung haben, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Ja. Es gehört ja auch irgendwie zu diesem Leitbild Teich, See dazu, ja, dass ich irgendwie so einen Röhrichtgürtel habe. Aber der macht den kleinsten Teil.
Der Entzug von den Nährstoffen passiert dann aber nicht über die Pflanzen, verstehe ich das richtig? Also immer noch weiter mit dem Filter, den ihr einbaut?
Beim Schwimmteich? In den Schwimmteichen, die halt rein auf Bepflanzung aufbereitet werden.
Habe ich gar keinen Filter mehr, doch.
Habe ich keinen Filter.
Okay, gar nicht. Mhm. Welche Pflanzen nimmt ihr denn da am liebsten?
Für die
Nährstoffe rauszuziehen?
Für die Unterwasserpflanzen auch eine gute Mischung. Also beispielsweise sind da viele Putamageton-Arten dabei. Das sind bestimmte, die da auch gut geeignet sind. Aber es ist immer wichtig, auch eine bestimmte Mischung zu haben, weil ich nicht alle Standortfaktoren wirklich beeinflussen kann. Ja, das Wasser hat unterschiedliche Härte, es ist vielleicht unterschiedlich besonnen und dergleichen. Also wichtig ist da wirklich auch die Arten untereinander gut zu durchmischen, damit ich nachher eine möglichst Bestandsbilden.
Aber da kriege ich dann von euch in der Planung auch entsprechend die Unterstützung?
Natürlich, also die Pflanzenlisten werden genauso vermittelt. Ja, und stehen zur Verfügung.
Da ist aber auch so, dass diese Pflanzen also in der Regel bleiben, die nicht alle. Also die Eigenschaft ist, dass wird ein paar sich durchsetzen und ein paar andere nee, gar nicht. Das ist auch wichtig, das ist jetzt ein anderer Themenbereich, dass man dann auch dem Kunden das so weitergibt und ihm erklärt, dass das so ist. Dass, da kann man jetzt immer noch Pflanzen, die werden nicht und die anderen werden. Also das ist ein Moving Water, Unterwasserbepflanzung.
Ich meine, wenn man mit so einem Wasser anfängt, hat man auch erstmal, also man muss den ja auch erstmal so weit aufbereiten, dass er die Qualität hat, dass man da wenig Arbeit mit hat. Oder
Wasser aufbereiten oder
was? Ja, ich meine, also wenn ich jetzt, die Frage ist, aus welcher Quelle ich natürlich das Wasser jetzt zum Einspeisen nutze, welche Herangehensweise habt ihr da? Jetzt bleiben wir vielleicht mal erstmal beim Schwimmteich, wenn ich jetzt Wasser einspeise, zum Beispiel städtisches Wasser, gehe ich mal
ganz Leitungswasser.
Mal Leitungswasser mit rein.
Das vorzugsweise vorher geprüft wird.
Ja. Also es ist Pflicht, dass das Wasser vorher analysiert wird. Also jedes Füllwasser wird vorher untersucht und das tatsächliche Füllwasser wird dann auch nochmal untersucht, dass wir einfach auch später beim Limno-Check, den wir durchführen, was Maria schon angesprochen hat, die entsprechenden Ausgangswerte haben und sehen, ob sich das Ganze in den entsprechenden Grenzen bewegt. Ja.
Wird am Anfang immer noch mit Chemie gearbeitet oder wie macht ihr das bei eurem System?
Nein.
Phosphatbindern oder so?
Nein, also es kann sein, es gibt ja speziell in Deutschland wird Phosphat als Additiv für den Schutz der Trinkwasserleitungen in Regionen zugefügt. Das hat laut Trinkwasserverordnung überhaupt keine Auswirkungen, hat für den Teichbau aber extreme Auswirkungen. Ja, ja. Also da kann sein, dass man eben das die Erstfüllung durch Fällung aufbereitet.
Fällung?
Genau, dass man zum Beispiel mit einem Lantan dass dieses Phosphat bindet und das dann ausgetragen werden kann.
Sorry, ich frage doof. Aber was Lantan, was ist das?
Das führt zu einer chemischen Bindung und Ausfällung des Phosphates, der dann also gebunden Pulver ist und der dann, genau, oder Flüssigkeit.
Okay.
Also das aber wirklich nur, wenn einfach die Grenzwerte exorbitant hoch sind.
Okay, und der Rest. Ja, das interessiert. Ja, der Rest ist dann über die Jahre, also man macht immer die regelmäßigen Proben und guckt dann, dass er sich richtig entwickelt. Ne? Oder gerade vielleicht, wenn man ganz heiße Sommer hatte, dass man natürlich guckt. Klar, ich finde es klar, Wassergarantie. Manche Gallerbauer also sagen dann ja super, dann kann ich im klaren Wasser auf meine Algen gucken. Aber wie geht ihr dann mit Algen um? Also Algenwachstum?
Ich hatte früher in der Uni eine Vorlesung, ging es auch im Schwimmteich und dann war so der Tenor eigentlich, okay, im heißen Sommer die ganzen Nachbarskinder kommen in Sonnencreme rein, danach kann ich den eigentlich neu machen. Ist das oder ist das überholt wahrscheinlich? Ne?
Also auch da muss man wieder einfach nach diesen Kategorien unterscheiden. Ja, du hast mich vorhin gefragt, irgendwie Schwimmteich, da gibt's gar keinen Filter. Nein, da gibt's keinen Filter. Das Ganze.
Keinen technischen Filter,
genau. Das Ganze beruht einfach auf Filterleistung von Zooplankton und Phytoplankton. Ja, dass dann einfach, wenn Nährstoffe im Überschuss vorhanden sind, kann so ein Schwimmteich trüb werden, ja, dann kommt das Zooplankton, vertilgt diese wassertrübenden einzelligen Algen, ja, entwickelt sich explosionsartig, und du hast ein kristallklares Wasser im Schwimmteich, ja, die sterben dann ab, weil sie verhungern, weil sie sich selber die Nahrungsgrundlage entzogen haben, sinken ab und das ist so ein Zeitpunkt, wo es gut ist, diese, ich sag mal, biogenen Abfallprodukte auf der Teichsohle einzusammeln, ja, weil da entziehe ich dann die gebundenen Nährstoffe, bevor die sich da wieder mineralisieren und sozusagen Nahrungsgrundlage für die nächste Schwebalgen-Generation sind. Also das sind so die Themen. Also das beim Schwimmteich beruht die Reinigung auf Phytoplankton, Zooplankton
plus Sedimentation.
Und Sedimentation bedeutet, es liegt da unten und ich kann es herausnehmen.
Okay.
Und dann kommt dann der Roboter, der das dann aufnimmt.
Ja. Ja. Genau.
Das war bei euch auf der Website im Video schön zu sehen, fand ich. Genau.
Ja. 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 Und eine viel, viel größere Abbauleistung hat natürlich der Biopool mit seinem permanent arbeitenden Filter.
Logisch. Also das eine ist ja, also deswegen hat man hier die 5 Klassentypen, wie auch immer, die natürlich mit der Fläche abhängig sind, ne?
Ja.
Und auch von der Design. von dem Design, was ich natürlich da irgendwie reinbringen will. Ne?
Das zum Thema Algenbildung, also da muss ich einfach, es gibt ja kein falsches Produkt sozusagen. Es ist ja nicht der Schwimmtech falsch oder der Biopool falsch oder von mir aus auch nicht der chemisch desinfizierte Pool falsch, sondern es gibt immer nur das falsche Produkt für den Kunden. Ja, und das ist uns auch ganz, ganz wichtig und deshalb haben wir da auch so eine Typenanalyse, nennen wir es, entwickelt, wo die Interessenten sich orientieren können, was ihnen wichtig ist. Dem einen ist einfach diese Pflanzenkulisse wichtig, das Tierleben in seinem Teich, der beobachtet das gern und den stört das überhaupt nicht, wenn der Teich auch in diesem Wechsel Klarwasser-Trübwasserphase 2-3 Mal im Jahr trüb wird, ja. Der hat seinen Fokus einfach woanders drauf, als derjenige, der eigentlich vielleicht sogar überlegt hat, sich einen klassischen Pool zu bauen und jetzt drauf kommt, ach, das kann ich biologisch auch machen. Dem aber die Pflanzen daher, weil er aus einer ganz anderen Richtung und Perspektive kommt, eigentlich völlig nebensächlich sind. Ja, der will gar nicht irgendwie dann noch schneiden müssen oder irgendwas, sondern der will schwimmen, der will es beheizen können vielleicht, der will eine Gegenstromanlage. Und will vielleicht eher diese Ausstattungselemente, die dann bei einem Schwimmteich nur bedingt möglich sind.
Wie ist das mit den Pflanzen ringsum? Also nicht nur im Teich, sondern wie wichtig sind in der Planung für euch dann die Pflanzen, die ringsum sind?
Also unsere Mitglieder sind ja keine ausschließlichen Teichbauer. Ja, wir kommen alle aus der Gartengestaltung und für jeden von uns ist eigentlich der Teich nur ein Teil des Gesamten. Ja, aber ein wichtiger Teil. Eigentlich in jedem hochwertigen Garten spielt die Wasserfläche irgendwie auch eine Rolle, das Element Wasser, nicht? Und deshalb ist wir sind jetzt kein Poolbauer, der da hinkommt und das Loch ist schon fertig und er setzt seine Wanne da rein und ist dann wieder weg. Ne? Also wir betrachten in der Planung schon einfach das Gesamte von den Proportionen her, von der Anlage her, macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt das Wasser direkt an der Terrasse habe oder weiter hinten im Garten. Das gehört alles mit geplant und entsprechend gehört es auch pflanzlich eingebunden. Und eben nicht nur die Teichpflanzen, sondern auch ringsherum. Ich kann ja auch mit einem Biopool so umgehen, dass ich so wasserassoziierende Ziergräser ringsherum stelle und das Ganze wirklich schön einbette. Ja, dass es einfach integriert ist in den Gesamtgarten.
Und wo grenzt ihr euch da ab? Wo ist denn dann, sag ich mal, eure Wissensdatenbank immer zu Ende? Weil irgendwann muss man ja sagen, also jetzt irgendwann ist unser Fokus ja irgendwie nicht mehr da auf dem Thema. Ja, also die Pflanzen ringsum, klar.
Ja.
Aber irgendwo hört es ja auch auf, oder?
Ja, klar. Also das sind dann, wir haben schon Planungsworkshop auch gemacht, ja, wo es einfach darum ging, wie das Ganze ideal im Garten angeordnet werden kann. Aber damit hört es dann auch auf. Also wir machen da keine Beratung hinsichtlich Stauden, Pflanzbeeten und dergleichen. Ja? Also da sind wir schon klar aufs Thema Wasser fokussiert.
Jetzt Niedrigvolt-Filter. Ich will nochmal auf den Filter zu sprechen kommen. Sind die Pumpen in dem Filter drin bei eurem System oder sind die im Teich drin oder wie macht ihr das?
Sind im Filter, in einer speziellen Filterkammer.
In allen drei Systemen, also im Biopool natürlich, dann ist es ein bisschen komisch, wenn eine Pumpe im Pool liegt, aber auch beim Schwimmteich.
Ja, das hat einen großen Vorteil, nämlich auch, was die Geräuschentwicklung oder die Geräuschabschirmung angeht. Ja, eine Unterwasserpumpe hat natürlich eine viel, viel geringere Geräuschentwicklung als eine trocken aufgestellte Pumpe.
Okay, aber die ist dann in einer separaten Kammer und nicht im Teich, in der
Tiefe? In einer separaten Kammer, ja. Da gibt es natürlich auch entsprechende Schutzklassen für die Anspeisung mit Strom und so weiter. Das ist vielleicht auch noch so ein Stichwort, was mir in dem Zusammenhang gerade einfällt. Einfach so das Vermitteln der Rechtssicherheit auch. Ja? Also dass wir den Kunden, also unseren Mitgliedern auch entsprechend Empfehlungen geben, die auch Rechtssicherheit mit sich bringen. Ja? Also wer sich einmal versucht hat, in das Thema Elektrik einzuarbeiten, der weiß, dass das auch mit Potenzialausgleich und so weiter, Erdung und so, dass das kein leichtes ist. Und da sind wir auch sehr bemüht, der einzelnen Firma da auch entsprechende Hinweise zu geben.
Technik, Thomas, ich möchte jetzt gerne das Technikthema mal verlassen. Okay, ist das okay?
Also der letzte Punkt wäre einfach nur noch die Folie oder irgendwie so das Thema, aber...
Ja. Aber wir sind ja eigentlich um das Netzwerk da und jetzt.
Ja, klar.
Ne, das hat den Fokus. Ja, klar. Fokus war gerade das Richtige.
Wir haben schon eine Stunde rum.
Genau.
Stunde, 10 Minuten rum.
Weil so ein paar Fragen habe ich noch zum Netzwerk und zum Marketing auf jeden Fall auch.
Ja.
Das ist nämlich interessant, da will ich die ganze Zeit schon drauf zu sprechen kommen. Wir beiden hier betreuen das Ressort Marketing und sprechen eigentlich über alle anderen Ressorts bislang. Ja. Also da kann ich auch nochmal zurückkommen zu dem Punkt, wo die Firmen eintreten. Mhm. Auch da bekommen sie von uns einige Unterstützung, was das Marketing angeht. Ja, es gibt bestimmte Marketingprodukte wie Broschüren oder wir nennen das Wasserbuch. Das ist einfach so eine Art Lookbook, wo man mit den Kunden halt über die eine oder andere Kategorie einfach über eine Vielzahl von Bildern einmal drüber schauen kann. Mhm. Die Mitglieder können eine Fotodatenbank auch nutzen. Ja, gerade wenn ich anfange, habe ich eigentlich noch keine Referenzen.
Ich habe noch keinen Schwimmteich gebaut in dem Sinne.
Ja. Und auch da komme ich wieder irgendwie auf so dieses Mindset zurück. Also zum Glück gibt es viele Betriebe, die auch ihre Referenzanlagen allen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Also es gibt, wir haben auch jedes Jahr so einen Foto-Award.
Das hatte ich auch gesehen auf der Website. Das
hatte ich auch noch aufgeschrieben. Genau. Da werden viele Fotos eingereicht, die jetzt nur für uns als Genossenschaft im Sinne aller eingesetzt werden dürfen. Aber auch immer Fotos, wo die Betriebe sagen, ja, ich war auch mal in der Situation, dass ich kein Fotomaterial hatte, will da jetzt aber anfangen und freue mich natürlich, wenn ich dann 50 verschiedene Anlagenbilder herzeige.
Da haben wir auch ein Formular, das wir vom Rechtsanwalt haben aufsetzen lassen, damit die das unterschreiben lassen von den Kunden, weil das ist in Zeiten wie diesen.
Zustimmungsrechte.
Zustimmungsrechte. Also vom Kunden, dass das sowohl für den Betrieb als auch für Pulvernature, als auch für Mitgliedsbetriebe von Pulvernature benutzt werden darf.
Okay, wenn ich jetzt ich bin im Münsterland und nehme jetzt ein Bild von einem Galabauer aus Bayern, sage ich mal. Wie geht ihr denn eigentlich da um oder welche Tipps gibt ihr denn da, dass wenn die Firmen dann angesprochen werden, ach, coole Anlage und so, hier und so. Also mit welcher Art und Weise sollte man denn da eigentlich drüber mit kommunizieren? Also sagen, hey, ja klar, sagen die dann wirklich, das ist jetzt nicht mein Foto, ich bin gerade neu oder das ist jetzt ein Beispielfoto von einem anderen Betrieb? Oder wie geht man dann im besten Fall mit solchen Bildmaterial um, damit man auch, sag ich mal, in den Werten, wie bei euch, Transparenz, Offenheit und so, da auch mit austrägt?
Also grundsätzlich, wenn diese Firma das Bild allen, also jedem Einzelnen auch zur Verwendung in seinem Unternehmen individuell zur Verfügung gestellt hat, obliegt es eigentlich ihm, wie er damit umgeht. Also grundsätzlich finde ich das auch fair dem Kunden gegenüber, weil er ist ja durch seine Mitgliedschaft bei uns in die Lage versetzt worden, eine Anlage, die er da präsentiert, auch so bauen zu können. Er hat das Zeug dafür, um das auch entsprechend umsetzen zu können.
Was empfiehlst du da als Firma? Wie sollte ich da irgendwie mit umgehen, mit so Bildmaterial?
Also ich persönlich hätte auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, schau, wir sind Mitglied in dieser Genossenschaft. Wir haben hier Bilder von Kollegen, die das so gebaut haben. Du kannst ja nicht jede Art von Anlage, die sich irgendein Kunde wünscht oder auf Pinterest oder sonst wie gesehen hat, schon mal selbst gebaut haben. Ja, das ist ja absolut legitim. Ja, darum nimmt man ja auch andere Bildplattformen her. Aber für mich ist es authentischer, wenn es das erstens am authentischsten ist, wenn es das eigene Bild ist. Ja, klar. Wenn ich das noch nicht habe, ist es für mich immer noch authentischer, ein Bild aus der Gruppe zu nehmen und zu sagen, das können wir machen.
Ja, und ich kann ja den auch anrufen und fragen, wie er das gemacht hat.
Ja, klar.
Dann holen,
ja,
ne?
Weil oft ist ja immer das Thema, ach super, was hat das denn gerade gekostet? Mhm. So, ne, wo die Kunden, glaube ich, immer fragen, einen Pool sehen. Ich habe einen Pool gesehen bei euch bei Instagram.
Ja.
Boah, toll, was kostet denn, was hat der denn gekostet? Ja. Also total nervige Frage natürlich für mich als Firma, weil es ja so viele Variablen gibt, ne?
Das ist tatsächlich, also vielleicht nochmal kurz auf das Marketingprodukte-Thema zurückzukommen. Mhm. Also wir haben eben diese Analyse und den Konfigurator für unsere Mitglieder entwickelt. Wir haben dazu auch Landingpages entwickelt. Also grundsätzlich verweist der Konfigurator ja wieder auf die Gesamtgruppe und man kann sich da in unserer Fachbetriebssuche dann einen Fachbetrieb in seiner Region aussuchen. Mhm. Wenn jetzt aber ein Mitglied diesen Konfigurator nutzen will für Social Ads, also wo das Mitglied selber Geld in die Hand nimmt, um das zu publizieren, dann möchte er vermutlich auch, dass die Anfragen nur auf seine Firma zurückkommen. Und dafür haben wir Landingpages entwickelt, Auch das ist so eine Sache, um da jetzt nochmal so einen Preis in die Runde zu werfen. Die hat 200, 250 Euro für jedes einzelne Mitglied gekostet, weil wir einfach die Entwicklung dieses Konfigurators an sich aus dem Gesamtbudget bestreiten. Alles, was wir jedem zur Verfügung stellen können, bestreiten wir aus unseren Beiträgen und aus der Wertschöpfung, die wir durch den Großhandel erzielen. Und nur die Individualisierungen verrechnen wir eigentlich.
Was heißt die Landingpage? Kann ich mir die dann kopieren und auf meiner Internetseite setzen oder die Landingpage bei euch dann bei Pools for Nature?
Die ist bei uns gehostet, aber du kannst die entsprechend verlinken. Und sie ist auch individualisiert. Das heißt, wir nehmen uns als Pool for Nature da sehr, sehr zurück.
Ah, okay. Ja,
das ist sozusagen supported bei Pool for Nature. Aber das Logo des Mitgliedes steht absolut im Zentrum.
Gibt ja auch an den Mitgliedsbetrieben eine Art Beratung zum Thema Marketing, Website, Auftritt, Unternehmensauftritt, ist das auch so eine...
Und Broschüren, ne? Also auch die ganzen Bücher, genau, die man dann irgendwie hat.
Ja, ist das auch so ein Teil, wenn ich jetzt neu Mitglied werde, dass man einmal drüber schaut, okay, wie ist so dein Marketingauftritt, was müsste vielleicht noch nachgesteuert werden oder was kannst du noch lernen davon?
Ja, also wir schauen, wie wir als Pool for Nature auf den Mitgliedswebseiten präsentiert werden. Da schauen wir schon und es gibt eher so informellen Austausch, wie man halt mit Social Media umgeht, ja, wie wir uns innerhalb der Gruppe da auch supporten können.
Aber es ist jetzt, ich glaube, du denkst da ein bisschen an Gärtner von Eden, die, glaube ich, in dem Bereich da arbeiten. Das machen wir eigentlich bewusst nicht. Mhm. Also jetzt schauen wir schon mehr, dass wir Pool for Nature wirklich als Marke auch festigen am Markt. Aber gerade in den ersten Jahren war es so, weil wir eben alle Landschaftsgärtner sind und weil wir alle sehr auf unsere Individualität immer bedacht waren, gehen wir sehr, sehr vorsichtig mit dem Thema um. Also wir wissen, dass es gibt Betriebe, gerade die von Gärtner von Eden, die haben jetzt kein Problem, wenn sie quasi als Gruppe aufscheinen und nicht als Einzelfirma so, aber die meisten Firmen wollen als eigene Firma wahrgenommen werden. Deswegen ist das ein bisschen ein spezielles Thema, das man sehr, sehr sensibel angehen muss. Deswegen auch diese Landingpages, die dann wirklich, also wenn du jetzt einen Mitgliedsbetrieb von uns anklickst, da hat er den Konfigurator oben und du denkst, das ist halt von dem, ist von uns entwickelt, der wird aber zur Verfügung gestellt, sodass die das individuell für sich nutzen können.
Gibt es darüber hinaus über Bildmaterial noch Sachen, die ihr jetzt in Zukunft mehr entwickeln wollt, zum Beispiel irgendwelche Porträts von irgendwelchen Projekten, die dann die Mitglieder nutzen können für vielleicht, ich baue mir dann eine Werbeanzeige selber raus oder sowas?
Ja, also gerade wir haben die Anfragen gerade für den Social-Media-Bereich, weil jeder kämpft, Content zu schaffen. Ja, das ist ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand für den einzelnen Betrieb. Also da werden wir zukünftig noch stärker unterstützen.
In welcher Form?
Einfach Bildmaterial und textlichen Content zur Verfügung zu stellen.
Also inhaltlich viel.
Ja.
Ja. Wie geht ihr mit dem Thema Werbeanzeigen um? Also bezahlte Werbung und nicht nur inhaltlich, also Suchmaschinenoptimierung, sondern wirklich, dass man auf die bezahlte Werbung mit irgendwie, ja, was alles irgendwie da zusammenhängt, ist das irgendwie auch Thema bei euch? Oder sagt ihr auch, da wollen wir nichts?
Thema ist das schon immer, aber ich muss sagen, wir haben es tatsächlich in den vergangenen 15 Jahren geschafft, unsere ganze Entwicklung und unser Standing aufgrund organischer Optimierung zusammenzubringen. Ja. Und wir halten das auch für einen sehr nachhaltigen Weg. Ja. Manchmal geht es vielleicht schneller, wenn man Geld einwirft. Ja, aber ich glaube, dass wir einen größeren nachhaltenden Nutzen haben in der Art, wie wir es jetzt machen. Wir schließen das aber nicht aus.
Was habt ihr in Zukunft geplant? Was kommt auf die Mitgliedsbetreiber zu? Wie groß soll das Netzwerk werden? Habt ihr da Ziele oder gibt es irgendwo eine Zahl, wo ihr sagt, okay, jetzt gerade schon gesagt, bei den Exkursionen ist eigentlich schon zu voll.
Ja, also ich glaube, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwo der nächste Step. Wir haben immer so 5-Jahres-Gespräche, wie geht's weiter? Das hatten wir jetzt unlängst wieder, wo wir dann zurückschauen und nach vorschauen. Man kann das schwer sagen, in welche oder wie sich das weiterentwickeln wird. Wir wissen die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall, aber wo das in die Zukunft hinführt, kann man, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen extrem schwer sagen. Was wir jetzt, wir planen, ist einmal eine übergeordnete App, wo wir möglichst viel hineinpacken wollen, wo die Mitglieder möglichst schnell überall hingreifen können, was jetzt vielleicht noch ein bisschen aufwendiger ist. Die haben zwar die Zugangsmöglichkeit, aber nicht so einfach, wie wir uns das wünschen.
Also Pflegetagebücher, wo ich direkt, wenn ich zur Anlage komme, die Anlage zum Beispiel über QR-Code aufrufe und ich sehe, okay, in den letzten 3 Jahren war mein Kollege hier und hat das gemacht und so weiter und ich kann das irgendwie besser in einen Zusammenhang setzen. Tutorials, ja, für die Einstellungen von irgendwelchen Zeitschaltuhren oder Wärmepumpen und dergleichen, kann ich das finden im Web, ja. Aber wir wollen das einfach noch komfortabler machen, irgendwie alles konzentriert an einer Stelle. Und auch Teilbereiche für den Endverbraucher freischalten, wo er bestimmte Dinge verstellen kann, währenddessen er andere nicht verstellen kann.
Okay.
Ja. Aber so von der Gesamtentwicklung würde ich sagen, wär uns wichtig, dass wir die Mitglieder weiter noch stärker im Vertrieb unterstützen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Gruppengröße erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir bestimmte weiße Flecken auf der Landkarte noch füllen werden, dass wir vielleicht auch in Bereichen wachsen, wo die Kaufkraft sehr, sehr groß ist, auch wenn wir da schon Mitgliedsbetriebe haben, dass wir mal sensibel angehen, aber da ist hier und da vielleicht auch noch Potenzial.
Ja. Wenn die Firmen jetzt hier zuhören, welche Städte sind so, die ihr noch ausbauen möchtet?
Also auf jeden Fall in Österreich hätten wir noch viel Potenzial zu wachsen, ist aber ein bisschen schwierig.
Genau, im Süden, ja, Steiermark.
Genau.
Ja, Salzburg auch, ja.
Ich weiß, wir haben einen Interessenten aktuell aus Frankreich. Da sind wir eben vorsichtig, das ist aber ein Betrieb, wo Deutsch gesprochen wird. Also im Moment wollen wir, im Gegensatz zu ganz am Anfang, da hatten wir Broschüren, ich glaube in 4 Sprachen. Damit haben wir aufgehört, einfach weil wir diesen technischen Support nicht so gut hätten liefern können. Obwohl mittlerweile hat sich das auch geändert durch die vielen jungen Betriebe, hätten wir, glaube ich, auch diese Sprachbarriere gar nicht mehr so in der Form.
Weil der Name der Firma ist ja Englisch. Das bietet natürlich an, also ihr habt ja euch ja wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, das bewusst so zu machen, dass man es global ja auch irgendwie ausrollen kann. Ne?
Das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil, wie gesagt, begonnen hat es ja in Deutschland mit diesen, ich glaube, 9 Betrieben und die hatten da einen Tag, wo sie über, also das weiß ich, das ist dokumentiert, auch mit den ganzen Begriffen und mit den Überlegungen, wie das heißen soll und da ist das entstanden. Und ich glaube, das ist aus der Gruppe heraus, aus verschiedenen Überlegungen hat sich das dann herauskristallisiert, dieser Name. Ich bin mir nicht so sicher, oder ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwie der Gedanke war, dass das so international over the world, wobei die Idee hatten wir schon auch, schon vor Jahren, World for Nature, wer weiß.
Der Griff nach den Sternen.
Mich interessiert jetzt einmal zum Abschluss noch, wie reflektiert ihr quasi so ein bisschen aus der Entfernung nochmal das Netzwerk, gerade wenn man über die ganzen Jahre immer sehr intensiv, sag ich mal, in dem Netzwerk arbeitet, dass das Netzwerk an sich sich von der Basis, von den Werten auch immer gut entwickelt. Wie macht ihr das? Macht ihr das im engen Kreis oder ist es wirklich ganz genossenschaftlich, alle haben einen Einfluss darauf? Wie läuft das?
Also sowohl als auch. Wir haben natürlich jetzt intern innerhalb des Vorstandes haben wir auch eine Klausurtagung, die ist immer im Dezember. Das zum einen, dann so periodisch alle paar Jahre machen wir auch so einen Workshop, wo dann alle Mitglieder aufgefordert sind. Jeder kann natürlich zu jeder Zeit auch seine Hand heben und sagen, ich möchte stärker in die oder in die Richtung die Genossenschaft sich entwickeln lassen. Ja, also es gibt schon so Instrumente, die da eingezogen sind, wo wir da auch immer den kritischen Blick zurück und nach vorn.
Okay, also jetzt sind wir, glaube ich, von der Zeit her eine ganz gute Länge. Das heißt, ich würde jetzt mal zu unserer Abschlussfrage kommen. Die kann jeder von euch dann einzeln beantworten. Und das ist, haben wir eigentlich in jeder Folge so ein bisschen Vorstellungskraft gefragt. Also stellt euch vor, ihr habt eine Doppelseite in einer deutschen Galabau-Fachzeitschrift. Das ist bei uns, mal sagen wir die Dega, weil wir irgendwann mal eine Doppelseite haben wollen vom Tierarzt, wo diese Zitate draufstehen, kriegen wir vielleicht irgendwann mal. Aber stellt euch vor, ihr habt eine Doppelseite in der Dega-Zeitung und gibt eine Botschaft an die Branche. Kann komplett losgelöst vom Thema sein, was wir jetzt hier hatten. Kann natürlich auch damit zusammenhängen. Sollte nicht länger als ein Satz sein.
Ui. Für zwei Seiten.
Ja, ist ganz große groß, Schrift, ganz groß gedruckt. Genau.
Ui.
Also ich würd gern sagen, dass Schwimmteiche, Naturpools, Biopools ein Produkt ist, das aus der Branche heraus entwickelt worden ist, eigentlich wie kein anderes. Also selbst so Sachen wie Dachbegrünung und dergleichen kommen doch vielfach aus der Industrieentwicklung heraus. Aber das ist wirklich aus der Mitte der Galabauer entwickelt worden. Und es steckt noch so viel Potenzial darin, Wertschöpfung für den eigenen Betrieb zu erzielen. Und man sollte einfach seinen Blick über den eigenen Tellerrand oder vielleicht sagt man besser Teichrand öfter mal hinausrichten und sich da vernetzen. Einfach ist es nur ein Vorteil für alle.
Was wäre das so reduziert auf die Kernbotschaft, die du damit rausbringen möchtest?
Gutes Produkt. Ja, die biologisch aufbereiteten Schwimmgelegenheiten ganz wichtig im vernetzten Verband zu entwickeln und zu bauen.
Also ich komme auf das zurück, was ich gerade vorhin gesagt habe, ganz einfach World for Nature, weil um das geht es jetzt, glaube ich, gerade nicht nur in unserer Branche, sondern generell. Und ja, World for Nature.
Perfekt.
Ganz toll.
Ja. Ganz bescheiden. Ja.
Nee, super.
Ja, aber das zeigt, wie wichtig euch das einfach ist. Also nicht nur das Thema Pool, sondern eigentlich das Thema, womit das Produkt halt arbeitet.
Ja.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Ja, danke auch euch fürs Kommen.
Dankeschön.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao.
So, im Nachgespräch hat sich jetzt tatsächlich noch ein bisschen was ergeben, wo wir sagen, okay.
Das muss mit rein, ja.
Wir müssen doch noch weitermachen, also bleibt bitte dran. Genau, und zwar ging es nochmal um das Thema Zukunft des Netzwerks und Maria, du hattest da jetzt gerade das Thema nochmal aufgegriffen.
Ja, dass es mir eigentlich wichtig ist, da auch festzuhalten, dass wir aktuell versuchen, die Mitglieder mehr einzubeziehen, die wollen mitarbeiten, wollten immer schon mitarbeiten und irgendwie haben wir dann immer gesagt, eigentlich tun sie dann doch nicht, aber gescheitert ist es daran, die wussten ja nicht, wo und wie, was sie mitarbeiten sollen und Frank und ich hatten dann die Idee mit den Jobtickets, dass wir eben klar definierte Aufgaben formulieren, die dann aus den unterschiedlichen Bereichen, also Forschung, Marketing, auch Einkauf, dass die sagen können, in dem Bereich zu dem speziellen Thema, bei diesem Jobticket wollen wir mitarbeiten, die melden sich dann bei uns und der Frank hatte dann die Idee mit Pool for Next, weil da geht es ja um unsere nächste Generation.
Weil auch ihr sozusagen im Generationswandel.
Genau, also aktuell merken wir ganz stark den Generationenwechsel, also Firmen, die verkauft werden, neue Firmen, die dazukommen. Also gerade jetzt ist das ein ganz wichtiges Thema.
Wie ist das denn, wenn eine Firma Mitglied ist und verkauft wird? Wird die dann neu auditiert oder?
Grundsätzlich muss das so sein, weil ja dann auch ein neuer Geschäftsführer oder ein neuer Unternehmer, Unternehmerin da ist. Ja, wenn die Firma dabei bleibt, natürlich. Ja, aber in der Regel war das eigentlich immer so.
Ja, in manchen Fällen ist es ja auch so, dass die Akteure dann absolut gleich bleiben. Ja, es hat sich sozusagen, die Eigentumsverhältnisse haben sich geändert. So gesehen arbeitet das Unternehmen als selbstständig geführtes Unternehmen weiter. Ja.
Und, also, und mit dem wie habt ihr das genannt? Next? Nee, nochmal komplett.
Ja, P4N ist ja die Abkürzung für Pool for Nature und wir haben das P4 Next jetzt genannt, und unter dem Titel behandeln wir alle in die Zukunft gerichteten Themen. Ja, also wir haben, wie Maria jetzt schon erwähnt hatte, einmal auch das Thema innerhalb des Vorstandes. Ich bin jetzt eigentlich seit das dritte Jahr im Vorstand dabei und also euch gegenüber sitzt sozusagen so ein Nachfolgemodell auch, ja, wie die Maria mich da auch in ihr Ressort entsprechend einführt. Und wir das so Schritt für Schritt übernehmen. Also wir haben jetzt lange Zeit über all das gesprochen, was wir so machen. Und das sieht man schon, dass da kann man gar nicht von jetzt auf gleich einsteigen. Also da braucht es eine bestimmte Periode, um da auch irgendwie an Bord zu kommen, wenn man da auf den fahrenden Zug aufspringt. Ne?
Aber da hat jeder Mitgliedsbild oder jeder Genossenschaftsmitglied quasi auch die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen.
Genau, das ist, also einmal haben wir festgestellt, dass die Mitglieder schon auch sich gerne einbringen wollen. Wir machen das ja alle, auch der gesamte Vorstand macht das nicht hauptamtlich, sondern jeder ist noch in seinem Unternehmen tätig. Mhm. Ja. Und die Aufgaben wachsen, der Umfang wächst und wir würden das gerne auf mehrere Schultern auch schultern. Und viele Mitglieder sind auch bereit, was zu tun, aber die hatten immer Sorge, dass sich das irgendwie auswächst und dass man das neben dem Führen seines eigenen Unternehmens auch noch schaffen kann. Mhm. Und so gesehen haben wir diese Jobtickets, das sind einfach umgrenzt beschriebene Aufgaben, ja, zu einem Themenbereich, beispielsweise jetzt eine App-gesteuerte Steuerung für Pumpen, Licht und so weiter entwickeln. Und da gibt's dann sofort 6, 7 Leute, die sagen, ja, habe ich schon was gemacht und ist super, dass wir drüber reden und da will ich mitmachen und das ist eine Aufgabe, die mache ich jetzt, ja. Und das ist vielleicht auch ein Modell, aus dem sich dann weitere Führungspersonen für die Genossenschaft weiterentwickeln können.
Um auch die Arbeit noch ein bisschen zu verteilen, oder?
Genau.
So Exkursionen, dann das Festival zu organisieren, genau. Das schluckt ja auch schon dann Zeit einfach.
Genau, richtig, genau. Ja.
Jetzt gibt es in anderen Netzwerken ja auch, sag ich mal, Personen im Vorstand, die jetzt gar nicht aus dem Galabau kommen.
Ja, das haben wir nicht, ganz bewusst auch.
Ja. Das passt ja dann auch. Also deswegen habe ich mir halt gefragt, das würde ja gar nicht passen, oder?
Wir sehen das so, ja. Wir sehen das als eine Stärke, dass wir eben von Galabauern für Galabauer.
Also soll jetzt gar nicht gegen andere Netzwerke springen, aber nein, wie du den Leitspruch sagtest, ne?
Ja. Genau.
Okay, super. Gut, das war uns auch wichtig, dass wir das einmal noch mit rein haben, sonst hätten wir das alles ins Intro frei wiedergeben müssen und so ist es doch viel besser, dass ihr das von den Akteuren selber hört. Und dann sagen wir jetzt Tschüss, oder? Nochmal.
Tschüss. Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.